Bits und so.
Mit dem Matzelone, schönen guten Abend. Außerdem dabei vom Alphenblock, die Alex Olmer.
Guten Abend.
Und Bastian Schlingwölfle ist hier.
Wunderschönen guten Abend.
Ja, miteinander. Bei Apple ist, die haben ja ein, wie war das, Doubling Down on Secrecy, hat er gesagt. Der Tim damals.
Vor 15 Jahren.
Das ist so geil. Aber es bleibt so hängen.
Ja. Ja. Dumme Sprüche haben hier, die wohnen da einfach und sie kommen.
Extra Gehirnlappen für. Nur dafür.
Auf jeden Fall, es liegt ja doch eigentlich bei Apple so Klopse, die leaken ja eigentlich dann relativ selten. Ja? Also es gibt den Klassiker vom verlorenen iPhone 4 oder 4S?
4.
Im Biergarten in den USA.
Naja, in der Bar. Ja. Ja.
Eine Bar, die Bier serviert mit einem deutschen Theme, das nennt sich hier Biergarten.
Okay, fair enough.
Und diesmal ist aber irgendwie eine größere Ladung von diesen M4 MacBook Pros abhanden gekommen in Russland, weil natürlich, also da muss irgendwie eine ganze Palette von diesen MacBook Pro 14 Zoll M4 abhanden gekommen sein. Und die werden dort irgendwo auf irgendwelchen Marktplätzen verkauft für irgendein Geld. Mhm. Und da sind jetzt eine Handvoll irgendwie auf YouTube bei russischen YouTube-Kanälen rausgefallen.
Mhm. Okay, wow.
Und die machen halt das, was alle anderen YouTuber auch machen. Die machen ein Unboxing und die sagen irgendwas dazu und lassen dann Geekbench laufen. Also genau das gleiche Programm wie überall anders auch. Nur halt auf Russisch mit diesen automatischen Untertiteln, wo ich auch nicht mehr mitkomme dann. Also das ist, die Transkription ist halt schlecht genug und dann die schlechte Übersetzung drauf und dann ist es halt vorbei. Du kannst halt sehen, was sie zeigen.
Haben sie wenigstens Werbung für alberne Wallpaper-Apps gemacht?
Nee.
Oh, müssen wir über die Wallpaper-App sprechen?
Eigentlich nicht.
Letzte Update.
Ja, großes Update.
Ich habe nochmal nachgeschaut eben, weil ich war mir nicht sicher, was denn der Status ist von Apple in Russland, weil die haben ja eigentlich auch gesagt, dass sie da raus sind, aber halt nur halb. Also zum einen, Apple verkauft in Russland keine Hardware mehr, also die Reseller, also ich glaube, es gab keine Apple Stores, aber so die Reseller, so Gravis und sowas, russische Gravis, die sind abgeschnitten worden, ja, aber die importieren das Zeug halt jetzt selber. Ja, also wenn du jetzt Geld hast, dann kannst du in Russland ganz normal in den Laden gehen und dir für ein bisschen einen Aufpreis für das Importgerät, ein iPhone und ein Mac und alles kaufen. Und fast alle Apple Services laufen auch trotzdem noch in Russland. Also sie haben Apple Pay abgedreht, das gibt's nicht mehr. Aber alles andere an App Store und so weiter läuft. Hatten wir auch neulich eine Diskussion so über VPN in Russland mitbekommen, dass da halt Apple die VPN-Apps rausgeschmissen hat und so auf Geheiß des Staates. Und auch ansonsten ist da Apple Services laufen da weiter und die haben jetzt auch dort so eine App Store, so eine Tinder-Geschichte irgendwie, Tinder in Holland, so eine ähnliche Diskussion dort und eine ähnliche Strafe auch bekommen und müssen jetzt dort irgendwie. Also das läuft weiter. Die sind da weiterhin aktiv. Das heißt, dieses normale Mac-Geschäft und du kannst dann Mac kaufen und du kannst offensichtlich jetzt sogar vorab Macs dort kaufen. Aber wie passiert das denn? Ist das eine Folge von diesem Schiffstransfer, dass da irgendwo eine Palette von MacBooks irgendwie falsch abgebogen ist?
Aber es ist eine gute Theorie zumindest. Also wenn die wirklich schon am Produzieren sind, so viel mehr im Vorfeld, weil sie das per Schiff transportieren wollen, dann ist natürlich der Zeitraum viel länger, in den sowas leaken könnte. Und dann weißt du halt nicht die Verbindung zwischen Russland und der Produktion, die in China sitzt, ob es irgendwelche, durch diesen zeitlichen Aspekt eventuell dazu gekommen ist, dass es leichter war, da eins rauszutragen oder was falsch abgebogen ist.
Aber jedenfalls nicht eins, sondern so Dutzende.
Sagt man so, ja, ich meine, die genaue Zahl ist unbekannt, aber es ist halt auffällig, dass es halt bei mehreren dieser YouTuber aufschlägt, diese Geräte. Man muss zu diesen Hardware-Leaks mal dazu sagen, also Apple ist natürlich Software-Leak, oder sagen wir mal, Leaks über die Specs der nächsten Geräte und so weiter, das ist ja relativ gang und gäbe. Diese eigentliche Hardware-Leaks, wo wirklich Hardware vor der Ankündigung rausputzelt, das ist halt durchaus eine Bemerkung wert, aber schau dir mal die Views auf diesen russischen YouTube-Videos an. Natürlich sind es russische YouTube-Videos, die dann vielleicht nicht mit der Sprache die ganze Welt erreichen. Aber dass man da mal reinklickt oder so, ist vielleicht nachvollziehbar. Aber die haben irgendwie 600.000 Views auf dem einen Unboxing-Video, was rumgereicht wurde. Das ist super, super dürftig, die Nachfrage nach dieser Art von Informationen. Wie gesagt, Sprachbarriere etc.
Es ist halt auch nur ein MacBook Pro, was genauso aussieht wie vorher, was
Korrekt.
Genau in der gleichen ja. Schachtel kommt, was einfach nur den M4 drin hat und sonst komplett identisch ist.
Korrekt.
Vielleicht noch das eine Detail, wie viele USB Thunderbolt Ports sind dran und sowas, ist eigentlich auch egal. Mhm. Das Einzige ist vielleicht noch, dass möglicherweise ist das die Basis-Config und sie kommt mit 16 GB RAM.
Ja, ich meine, wenn das eine Aussage, oder wenn sich das bestätigen würde, was ist im Gespräch Ende des Monats, ist glaube ich die Vorstellung. Mhm. Also wenn sich das bestätigen würde, das wäre durchaus nett, muss ich sagen. Die typischen M4, 25% schneller Specs sind halt rausgepurzelt. Ich meine auch, also du betonst es ganz, ganz klar, weil das, also wenn dieses Design komplett neu wäre oder so, was ja damals beim iPhone ja durchaus, das war der Fall, der Retina-Screen erstmals irgendwie anzuschauen, den sie dann ferngelöscht haben und so beim iPhone 4, das wäre nochmal was anderes gewesen, sicherlich. Es sieht halt wie das letzte aus. Und es ist doch wo man sich nicht so ganz sicher war, wo ich glaube komplett, dass dieser Leak wahrscheinlich stimmt. Also so viel Fälschung. Ich meine, Leuten haben viel Zeit. Und Leute können viel, viel fälschen, ja, so ist es nicht. Aber die Packung sieht doch so aus wie das alte, glaube ich, ne? Wie das M3. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das genau so rausfällt und auch der Zeitrahmen, das wird schon wahrscheinlich alles so passen. Aber ist eine lustige Kuriosität sicherlich, in der die Apple nicht wirklich wehtut. Also muss man echt sagen. Also das ist jetzt ein bisschen Hype um ein MacBook für eine halbe Woche mal entstanden. In 3 Wochen wiederholen wir das Ganze mit offiziellen Specs und offiziellen Vorstellungen, den gleichen YouTube-Videos, wie du sagst. Mhm. Und dann sind die Dinger da draußen zum Kaufen. Und 16 GB RAM als Einstiegs-Arbeitsspeichergröße wäre echt nett, muss man sagen. Wenn dieser kleine Mac Mini rausgepurzelt wäre, das wäre spannend geworden, allein von dem neuen Design. Aber das MacBook ist ja echt, muss man sagen, das ist der populärste Mac sicherlich von denen. Auch das 14 Zoll in dieser Ausstattung mit M4, das ist, glaube ich, ein echt cooles Gerät. Aber es ist halt, sieht halt gleich aus.
Eine ganze Palette Mac Minis, das wären aber auch sehr viel mehr gewesen, weil die so klein sind.
Ja.
Wenn die Schachtel vom neuen Mac Mini so groß ist wie so ein Apple TV tatsächlich. Dann kriegst du da ja sehr viele rein, zum Beispiel.
Aber dass die zum Beispiel nicht geleakt ist, oder es ist viele Fragen, und es gibt sicherlich nur so ein, zwei Personen, die irgendwie alle Abläufe genau kennen, wie sie denn stattgefunden haben, und wahrscheinlich werden wir die Geschichte nicht hören.
Apple sieht ja, welche Macs jetzt in dem Zeitraum aktiviert worden sind, ja, und Apple kann sich sogar die Seriennummer anschauen, weil laufen genug Screenshots oder Fotos von den Etiketten rum, wo die Leute die Seriennummer, also die Buchstaben der Seriennummer weggepixelt haben, weil den Barcode haben stehen lassen, was ich immer sehr lustig finde.
Das ist natürlich super smart. Sehr gut.
Naja, und war auch so Diskussion, ob sie jetzt Apple irgendwie diese Rechner wieder remote sperrt, weil sie zu früh, es ist wirklich wurscht, ja, also selbst wenn es iPhones wären, was sie ja nicht sind, ja, also selbst die, du siehst ja, es gibt so ein paar Sammlertypen auf YouTube auch, die da rumspringen, die halt so Prototypenmaterial und so ein Zeug sich aus China zusammenshoppen und so, das ist auch alles nicht gesperrt, also das ist...
Aber das ist ja nicht mehr Prototyp.
Nee, aber das sind alte Prototypen. Wenn die raus sind, dann sind sie raus und sind halt dann in irgendeinem lustigen Zustand und so. Es macht halt auch nichts, eigentlich nichts kaputt. Ich denke auch nicht, dass das jetzt irgendwas an Verkäufen irgendwie für einen Monat irgendwie behindern würde, weil an sich ist es ja Leuten auch tatsächlich wurscht. Die gehen ja einfach zu jedem beliebigen Datum in so einen Store rein und kaufen dann irgendwas. Also das.
Ja, weil ich meine, der Punkt ist ja am Schluss, du brauchst irgendwann halt einen Rechner. Und den meisten Menschen ist es ja egal. Also, und faktisch ist es ja auch so, es ist ja auch wurscht, ob du ein M3 oder ein M4 kaufst. Es ist einfach egal. Wenn es jetzt ein i7 wäre, würde ich da nochmal drüber nachdenken. Kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen. Aber das ist ja dann einfach auch wurscht. Und im Vergleich zu den Smartphones ist es ja nicht so, dass da zum Beispiel ein Vertrag dran hängt, wo jetzt gerade ein Renewal passiert und dann kaufst du es halt über den Mobilfunkprovider, sondern dann du kaufst den halt, wenn du ihn brauchst. Das geht ja, okay, doch, es gehen sicher auch Leute dran und sagen, ich hätte halt mal Bock auf ein MacBook, das wird sicherlich auch passieren, gerade in Russland, da wird das wahrscheinlich auch noch öfter mal passieren, aber
Ja, aber da gehen auch Leute hin und sagen, ich habe jetzt Bock auf einen Tiger und kaufen sich halt einen Tiger.
Ja, natürlich. Gab es ja auch mal ein Mac OS, das so hieß. Von daher macht das ja zusammen noch Sinn.
Ich mache mir mehr Sorgen jetzt, mehr noch diese Woche als letzte Woche, um meinen Intel Mac Mini, weil vor, weiß nicht, 5, 6 Wochen habe ich mal bei Apple den Ankaufswert gecheckt und da war der Ankaufswert für das Ding, das 2000 gekostet hat, war noch bei 400 und diese Woche ist der Ankaufswert auf 150 runtergegangen.
Die wissen doch was.
Die wissen, dass der einfach übermorgen abgesägt wird, ja, kein macOS mehr bekommt und dann einfach aufs alte Eisen kann. Das ist jetzt dann mein persönliches Problem, aber das die Frage, ja, wann macOS für Intel abgeschnitten wird, ist deutlich am Horizont zu sehen, glaube ich.
Ja, ja. Also diese einzelnen Verkäufe, die der Mac Pro 2019 da erzielt hat, ich weiß nicht, ob die ein wirklicher Hinderungsgrund sind, diese Maschine noch länger im Support zu lassen. Also wird interessant zu beobachten, wie sie es machen. Also ich meine, im Moment ist es ja einfach so, dass sie die Geräte ab einem bestimmten Jahr einfach ausfaden. Und aber der Mac-Support für die neueren Intel-Macs weiterläuft. Und mal gucken, ob sie das irgendwann in einem Schwung dann irgendwie so alle kicken oder wirklich so diese Fade-Out-Strategie bis zum Ende durchziehen. Irgendwann wird es ihnen wahrscheinlich einfach auch so blöd. Basti hat ja zum Beispiel durchgespielt, wie der Weg zurück auf den Intel ist und so weiter, der eigentlich nicht mehr gegeben ist.
Das ist sehr, sehr gut.
Drüber nachgedacht hat. Also es fängt halt in den Details schon an, selbst wenn der Support noch besteht, in großen Anführungszeichen.
Ja. Basti, du hast jetzt diesen, was wollte ich noch zu diesem neuen Mac Mini sagen? Ich wollte noch irgendwas und zum MacBook, ja genau, MacBook M4 ist natürlich Geekbench gelaufen und der Geekbench ist sehr hoch, der Score, der da rauskommt und der ist halt fast so hoch wie der höchste bisherige, ich glaube, Studio sogar. Also nur der oberste Studio ist noch ein bisschen schneller, aber jetzt hast du halt die Power vom Studio in einem MacBook Pro. Wieso brauchst du noch ein Studio? Weil du ihn hinstellen möchtest, weil du noch einen Port mehr haben möchtest, weil du gerne silberne Würfel auf deinem Schreibtisch magst.
Definitiv. Aber
der kann dann auch irgendwann das Update bekommen, nächstes Jahr wahrscheinlich. Und dann geht es seinen Weg vorwärts. Und das ist sehr nett. Eigentlich ein sehr guter Zustand für den Mac-Software-Qualität, mal so, aber insgesamt ganz nett. Jetzt, Basti hat nochmal den Weg zurückgemacht letzte Woche. Sein MacBook M1 musste in den Service, das hat rumgezickt. Und das war jetzt ein paar Tage im Apple Store in München und hast du wiederbekommen.
Genau, ich habe gestern eine Mail bekommen, dass mein Gerät fertig ist und konnte es dann abholen. Und das ist natürlich schon angenehm, weil du halt ja einfach dann reinspazieren kannst an allen Leuten vorbei. Wieder iPhone-Schlangen dort gewesen, also iPhone-Abholschlangen. Das ist
faszinierend, ja.
Ja, es ist wirklich verrückt. Also wenn du mal überlegst, wie lange haben wir jetzt das iPhone draußen seit?
Ja, über 4 Wochen, also.
Ja, ist schon wirklich wild. Also wenn du zum, ist schon wirklich lange jetzt im Verkauf und trotzdem stehen da unten immer noch Leute an und holen ihre iPhones ab und dann spazierst du halt rein und holst das Ding einfach. Insgesamt Service, ist jetzt ein bisschen her, dass ich letztes Mal einen Apple Service in Beschlag nehmen musste oder durfte und das ist schon noch irgendwie immer noch so wie früher. Du wanderst da rein und hast halt einen Termin und es kümmert sich da jemand und es werden Diagnosen gestellt. Ne? Ich bin ja wegen einem fehlenden USB-C-Port da reingelaufen. Und dann hat er halt eine Diagnose laufen lassen, der Genius, mit dem ich da gesprochen habe. Und hat halt festgestellt, oh, dein Trackpad hat auch noch einen Schaden.
Aha.
Und ist aber alles gecovert von Apple Care. Und kümmern wir uns drum und dann schicken das halt weg. Das ist der einzige Nachteil, den man halt hat, dass du halt ein bisschen drauf warten musst. Und naja, am Schluss gehst du halt da rein. Ich war da 3, 4 Minuten im Store, bin mit dem Gerät rausspaziert und bin dann nach Hause gelaufen. Und das, also so muss ja eigentlich weiterhin so eine Support-Experience sein. Und das ist das Schöne an der Sache, dass du rausgehst und dann sofort dein Gerät hast.
Ist es das gleiche Gerät noch?
Es ist das gleiche Gerät, ne? Sogar die Sticker sind noch drauf. Sie haben offensichtlich einfach nur das Mainboard getauscht. Also damit halt alles, bis auf die Batterie und das Case. Aber sie haben da offensichtlich Reparaturen gemacht. Er hat dann auch intern nochmal ich habe auf seinem iPad ein bisschen mitgeguckt. Es wurden Dinge getauscht laut dieser Liste in dem iPad. Und ja, ob der USB-Port wieder geht oder nicht, weiß ich noch nicht. Also, weil der war ja auch immer so, dass der das das war so Schrödingers USB-Port. Der ging und dann ging er mal wieder nicht. Und man wusste es halt immer nicht genau, wann er ausfällt. Der Nachteil ist halt, theoretisch ist dieser Weg zurück von einem Backup, ist der super easy. Und ich wollte ja nicht mal Migrationsassistent machen, sondern in meinem Kopf habe ich mir gedacht, weißt du was, ich habe ja einen Carbon-Copy-Cloner-Klon gemacht. Boot ich von dem. Aus irgendeinem Grund erkennt der den aber nicht als bootfähiges Volume. Und ich dachte vorher, das hat der i7 nicht erkannt, weil das ein M1, also eine Apple Silicon-Variante von macOS war. Aber das Ding bootet einfach. Der sagt, nee, das ist keine bootfähige Platte offensichtlich. Und jetzt muss er das Ding wieder zurückbekommen. Und daran scheitere ich gerade noch, weil ich habe keinen Bock, wieder diesen Migration Assistant-Tanz zu machen, vor allem, weil er den 70% der Einstellungen einfach vergisst. Weil die macht er ja alles irgendwie nicht richtig. Und das heißt, ich muss das irgendwie zurückbekommen. Meine nächste Genius-Idee war, ich mache einfach Target-Disk-Mode. Den gibt's so nicht mehr.
Nee.
Der heißt jetzt anders. Er heißt jetzt irgendwie Volume-Sharing. Und der Hauptunterschied ist, er funktioniert nicht. Und das ist ein bisschen doof. Weil jetzt stehe ich da, ich habe da zwei Macs und mache bei dem M1 Mac Volume Sharing an. Dann sagt er, ich teile jetzt übrigens dieses Volume. Dann nehme ich ein USB-C-Kabel, weil er sagt, verbind mal mit USB oder Thunderbolt-Kabel. Und dann habe ich halt so ein USB 3.2-Kabel und verbinde die zwei Rechner miteinander. Der Intel Mac, der erkennt da nichts. Vielleicht brauche ich an der anderen Seite auch einen Apple Silicon Mac. Davon sagt mir der allerdings wiederum nichts, dass ich das bräuchte. Stehst halt da und schaust recht blöd. Sonst könnte ich natürlich einfach auf dem dann mit den zwei externen Laufwerken Carbon Copy Cloner Magic machen. Vielleicht, vielleicht doch nicht. Und jetzt muss ich ja mal gucken, ob ich am Montag wieder ein M1-Gerät habe, von dem ich wegarbeiten kann, oder ob ich den wirklich diesen verdammten Tanz mit
Migration
machen muss, wo ich wirklich keine Lust drauf hätte.
Ich habe das tatsächlich auch noch nicht durchgespielt, aber ich weiß, dass diese ganzen klassischen macOS-Wiederherstellungsscherze halt durch die M-Chips ein bisschen kaputt gegangen sind.
Ja, das könnte sein. Also das wäre wirklich ganz furchtbar, weil da habe ich, nee, no, no, no.
Kannst du nicht irgendwie so einen Recovery starten und dann da Disk Utility und dann da das Ding wieder reinziehen?
Also das wäre mein nächster, weil Disk Utility erkennt natürlich die Backup-Platte und vielleicht geht es damit auch. Ich weiß es noch nicht, so weit bin ich noch nicht. Ich habe das vorhin versucht anzuschmeißen, bevor ich wecken musste, in der Hoffnung, dass es dann, wenn wir hier aufnehmen wollen, dass ich bloß den M1 anstecken muss und dann ist alles fein. Aber ich bin gar nicht so weit gekommen, irgendwas zu machen, sondern habe dann wütend abgebrochen.
Und die Platte war leer vom M1, die du abgegeben hast?
Genau, oder? Ich habe die gewiped. Also ich musste die ja auch wipen. Ja, das war schon klar. Company Policy, dass ich da keine, trotz Firewall und so.
Ja, also verstehe ich. Ja.
Unser IT-Beauftragter sagt natürlich, ich traue Apple genauso weit, wie ich den ganzen Konzern werfen kann. Und sagt, du wipest bitte die Platte. Wie sagt ihr? Okay, sehe ich ein. Ja.
Ja, das ist gar nicht so richtig praktisch. Also ich meine, du musst sowieso immer, wenn du Hardware weggibst, musst du ja unterschreiben, dass du ohne Daten zurückbekommst.
Ja.
Ne?
Ja.
Also das ist vermutlich immer noch so. Und jetzt mit den ganzen festgelöteten Platten natürlich dreimal so. Und aber wie du es zurück, wenn du ihn jetzt gefragt hättest im Laden, so hier ist mein Backup, kannst du das zurückspielen? Was sagt er dann?
Dann hätte er gesagt, klar, ist kein Problem. Migrationsassistent.
Ja.
Kannst du selber machen, daheim. Tschüss! wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal stark an. Weil das hätten die auch nicht machen können. Das dauert ja 5 Stunden.
Mhm.
Also von daher.
Ja, also mich hat einmal einer auch so ein, einfach irgendwann so einen Tisch gesetzt und mir einen Strom gegeben und mich hat dann irgendwas hin und her kopieren lassen. Das hat auch lang gedauert.
Ja.
Das war mal irgendein iPhone, glaube ich.
Aber auf der anderen Seite ist es nicht so, als wäre da Platz gewesen gerade. Weil geht da mal auf Freitagnachmittag.
Richtig, nee, also das sollte man sowieso vermeiden, aber
ja. Und da sehr schnell wieder raus.
Ja, du hast gesagt, da war iPhone-mäßig noch was los.
Ja, aber leck mich fett. Also da war einfach die Schlange, ich habe vorhin gar nicht gesagt, wie lang die Schlange war, aber die war einfach wieder die komplette Länge des Stores lang. Und der ist jetzt nicht, also der ist nicht riesig lang, aber der ist schon lang. Und da standen die Leute einfach und haben iPhones pick-upt.
Mhm.
Und das ist schon einfach ein bisschen verrückt, wenn man drüber nachdenkt. Ich habe das erste Mal übrigens, weil ich gerade eh da stand und warten musste, bis ich einem von diesen Menschen sagen konnte, dass ich gerne meinen Rechner abhole, stand ich neben diesem Heißluftballon-Case für die Vision Pro. Mhm. Und hab das mal angefasst. Es fühlt sich schon geil an.
Fühlt sich ja. 200 Euro geil an.
Ja, irgendwie schon. Ja. Es ist irgendwie geil. Also man hat so das Gefühl, wenn du nicht weißt, was es ist, ne, dann siehst du, dass da so eine Kugel steht, die sich aus so ganz wildem Material besteht. Und du hast so das Gefühl, wenn ich diesen Reißverschluss aufmache, dann bläst sich das so auf und da ist so eine kleine Wohnung drin. So irgend so ein Hightech-Ding. Das ist völlig crazy. Und ich war schon kurz intrigued, einfach so ein Ding mitzunehmen.
Einfach nur das Case.
Weil es geil, ja, die scheiß Brille braucht ja keine Sau, aber dieses Case, das ist einfach richtig, fühlt sich richtig nett an. Dann war ich zum Glück dran.
Chat fragt, ob das nur zwischen Intel und M-Max ist, aber glaube ich nicht. Also das ist dieser ganze Backup- und Restore-Prozess und diese Boot-Partition und dieser ganze Zauber, der ist jetzt anders und sicherer. Und deswegen ist es alles so ein bisschen komplizierter geworden. Und Target-Disk-Mode ist weggefallen. Das war halt früher sehr praktisch, weil du konntest einfach sagen, so das dahin und dann war das dort. Und das geht alles nicht mehr so richtig.
Der ist aber zu Intel-Zeiten schon weggefallen. Also der ist nicht mit dem Umstieg auf die M1 weggefallen.
Der ist weggefallen mit wahrscheinlich mit Firewire.
Nee. Der i7 hat noch einen Target-Disk-Mode. Den kannst du mit T starten und dann macht der Target-Disk-Mode. Aber halt auch mit Thunderbolt. Und mit sonst halt nichts.
Andererseits, ich habe das alles tatsächlich jetzt lange nicht benutzt, weil ich musste nicht. Es hat alles funktioniert. Ja. Also ich hatte keine Probleme. Das war ja auch schön irgendwie.
Ja, das war so nett, also früher wäre das ja easy gewesen. Da hättest du aufgemacht, die M2 rausgenommen und dem Apple das Ding ohne die M2 gegeben. Da hätten sie den Scheiß tauschen können. Also mit früher meine ich so, weiß ich nicht. 1704. Gab es jemals Macs, wo so ein M2, so eine M2-SSD drauf war oder nicht? So ein NVMe-Ding? Oder waren das die letzten, wo man die Platte rausnehmen konnte, welche mit
SSDs? Sie haben im Mac Pro haben sie solche Module, die so aussehen, aber tatsächlich keine M2 sind.
Ja.
Sondern nur fast M2.
Ja, gut. Da gibt es ja auch verschiedene Geschmacksrichtungen, muss man ja. Mhm.
Ja, das war, glaube ich, eine extra Apple-Geschmacksrichtung mit extra Dingens.
Weil selbst die in dem Mac Pro 2013, das war ja eine ganz spezielle Form einer M2-ähnlichen SSD.
Ja.
Da musstest du nämlich, also ich habe die ja rausgeschraubt und was Größeres verbraucht, du brauchst einen Adapter. Mhm. Also musstest einen Adapter kaufen, 12 Euro, und du konntest die SSD auch nicht in ein normales M2-Gehäuse irgendwie schraubt. Okay. Da musst du Spezielles haben.
Gut. Andere Geschichte ist die Epic-Streiterei mit Google in den USA. Und jetzt hat Epic gegen Apple hat Apple gewonnen. Ja? Aber jetzt Epic gegen Google hat Epic gewonnen. Habe ich es richtig gesagt? Also bei den beiden Fällen, wo es um grundsätzlich die gleiche Geschichte geht, ist jetzt einmal für Epic und einmal gegen Epic ausgegangen. Bei Google sieht es jetzt so aus.
Mehr oder weniger, ja.
Nicht Äpfel und Birnen und so, Apple und Birnen und Google. Aber das ist ist auch noch nicht fertig, aber das wird durch alle Instanzen durchgeschleift, alles teuer und dauert lange. Aber jetzt haben die mal grundsätzlich da auch so gesagt bekommen, so diese Play Store-Geschichte und diese ganzen In-App-Käufe und Dingens ist, Google ist das Monopol und die kriegen da jetzt das da einmal auf die Pfoten. Wie das jetzt genau ausgeht, wie gesagt, dauert noch ewig. Aber es ist halt auch so, je nachdem, wie der Fall jetzt im Einzelnen läuft und wie da der Richter drauf ist oder was da passiert, halt irgendwas. Aber irgendwann und auch jetzt nicht gleich. Und bezüglich Epic ist es auch wurscht, Fortnite hin oder her, who cares? Aber was halt tatsächlich dann mit diesen Stores passiert, irgendwann, wenn das mal durchgekaspert ist, ist halt spannend. Aber wir sind noch nicht so weit.
Ja, ist spannend auf vielen Leveln und es gibt natürlich noch Berufungen und so weiter. Aber prinzipiell müssten sie es öffnen. Sie haben jetzt irgendwie 8 Monate Zeit, glaube ich. Das ist der Zeitrahmen, in dem sie es umsetzen müssen. Und dann beginnt dieser 3-Jahres-Frist, für die das angesetzt ist. Und die ist so ein bisschen der Knackpunkt an der ganzen Sache. Also die Einschränkung auf 3 Jahre ist sehr wenig Zeit eigentlich. Also sehr wenig Zeit. Du musst dir nämlich überlegen, also wenn du jetzt versuchst, deine App über einen Drittstore zu pushen, der dann in Google Play integriert ist, dann musst du halt nach 3 Jahren wahrscheinlich, weiß man natürlich nicht, aber es kann halt sein, nach 3 Jahren das Ganze wieder rausoperieren. Und dann musst du wieder zurück in den Play Store mit deiner App. Und wer macht das? Es wird ein paar Games geben, die das vielleicht machen und sagen sich, oh, 3 Jahre, das könnte irgendwie lukrativ sein, wenn wir keine 30% zahlen müssen, etc. Aber wir haben auf jeden Fall das Problem wahrscheinlich dann wieder zurück in den Play Store, wo die meisten Nutzer sind, zurückzukommen oder zurückzumigrieren. Also, weil Nutzer aufwechseln, Apps aus anderen Stores zu installieren, wir wissen ja schon jetzt, wie schwierig das irgendwie in der EU mit den alternativen App-Stores ist. Und also diese Einschränkung auf 3 Jahre ist vielleicht aus richterlicher Perspektive, aus gesetzlicher Perspektive, die ich nicht beurteilen kann, vielleicht irgendwie vernünftig. Aber sie ist halt praktisch gesehen ein echtes Stolperbein für diese ganze Geschichte. Also Epic feiert schon den großen Sieg, aber für ihr Game mag das auch irgendwie funktionieren. Aber das ist jetzt irgendwie, ich sehe da keinen Weg, dass jetzt irgendwie die Flucht aus dem Play Store in andere Stores etc. beginnt. Und es ist eine relativ große Einschränkung. Und deswegen, selbst wenn das alles so ausgeht, wie es sich jetzt darstellt, Berufung und so weiter mal ausgenommen, ich glaube, es ändert nicht so viel am Status quo. Also es ist einfach etabliert. Ist irgendwie, also Leute erwarten einfach Software in den Stores von den Herstellern. Und dann gegen dieses Verhalten zu arbeiten und dann ist ein schwieriges, also weil der Nutzer hat ja auch nichts davon. Also ist ja nicht so, dass irgendwie der Nutzer sagt, ah, jetzt habe ich ja super Konditionen oder so weiter. Also das ist ja meistens nicht der Fall, weil die Anbieter, die müssen die 30% dann vielleicht nicht zahlen, aber sie können, sie müssen natürlich auch Kreditkartengebühren zahlen, sie haben eigene Kosten etc. Also deswegen, das wird gut zu überlegen sein für viele Softwareanbieter, ob sie überhaupt aus dem Play-Ökosystem raus wollen, selbst wenn es jetzt dann irgendwann in 8 Monaten möglich sein wird.
Und wenn du Google zerschlagen wolltest irgendwann, in welche Teile denn jetzt so genau? Wo ziehst du denn die Trennlinien? Ist es jetzt irgendwo zwischen der Suchmaschine und YouTube? Aber die haben beide AdSense drin, also zumindest Geschmacksrichtungen von AdSense. Muss das dann getrennt werden? Ist das was anderes? Und was ist mit den ganzen Gmail und Office, also Google Docs und so ein Zeug, ist was mit den Play Services, Maps und AdSense hängt natürlich zusammen, hängt alles mit AdSense zusammen, weil natürlich alles AdSense ist, aber vielleicht ist das auch der Knackpunkt und sie müssten halt eigentlich eigene Ad-Geschäfte für alles aufziehen. Und was ist mit Wave und mit den 17.000 anderen halbtoten und ganz toten Diensten, die halt bei Google rumgammeln? Mhm. Was ist mit, weißt du, die haben ja auch noch ein ISP-Geschäft hier, so Google Fiber kannst du kaufen, Google Voice kannst definitiv. Du bei denen, also lauter solche Sachen. Ja. Das ist völlig unklar, was da bei rumkommt, ob sowas entschieden wird, wenn sowas entschieden wird, ist das irgendwie sinnvoll, was haben dann User tatsächlich was davon oder nicht, oder sollte man nicht lieber Facebook zerschlagen, weil die halt auch so
einfach
doof sind.
Alle zerschlagen, kurz und klein.
Nee, aber auch Apple, wo würdest du denn bei Apple die Grenze ziehen, wenn man Apple zerschlagen wollte, wo denn jetzt genau? Zwischen Mac und iPhone oder bei den Services einmal Services, quer durch? Sollen sie irgendwie Services weniger 3D-Movies für die Vision Pro produzieren oder vom Fernseher wegbleiben? Nur noch? Okay.
Ja, genau. Als Videoproduktionsfirma. Sonst alles weg.
Apple baut jetzt diese neue Kamera, diese sehr große Special Videokamera, Immersive Videokamera für sich selbst. Für U-Boot-Filme reden wir nächste Woche wahrscheinlich drüber.
Hoffentlich hat es Leo sich angeschaut.
Und das ist alles recht spannend. Wenn man zurückblickt in die Geschichte, auch in den USA, wo halt so große Firmen zerschlagen worden sind, das ist, das hat jetzt mit Jahrzehnten Abstand, so wo sie dort die Telefonfirmen irgendwie zerschlagen haben, hat zu sehr großem Dreck geführt. Also, ja, die waren auch zu groß, die hatten das Monopol, es war schlecht. Und zerschlagen worden, ist am Schluss für alle Kunden noch schlechter geworden.
Aber die Preisstruktur ist halt interessanter, weil viele große IT-Unternehmen ja anders aufgesetzt sind. Die haben ja viele experimentelle Bereiche, Business-Bereiche, die sich kostenlos gegenüber Endnutzern darstellen, aber halt intern ausprobiert werden und sich querfinanzieren. Also ich meine, Google ist einfach eins der besten Beispiele mit irgendwie, wir machen einfach alles Geld über die Werbung und starten halt jeden zweiten Tag irgendwie einen Online-Dienst, der erstmal frei ist und kostenlos ist und so weiter. Und das ist halt, wenn das ein eigenes Unternehmen wäre, wenn Gmail eigenes Unternehmen wäre, wenn YouTube eigenes Unternehmen wäre. Bei YouTube merkt man schon so ein bisschen, wie die in der Premium-Preisschraube so drehen mittlerweile. Also ist auch nicht mehr alles komplett umsonst und so weiter. Aber diese Unternehmen als Einzelunternehmen müssten sich halt finanziell ganz anders aufstellen. Wenn du Mama-Unternehmen nicht mehr hast, die irgendwie alles zahlen, dann musst du halt irgendwo sehen, wo du dich finanzierst. Und also für die Nutzer wäre das in vielen Fällen dann vielleicht nachteilhaft. Aber die Marktmacht an sich ist natürlich definitiv ein Bedenken, das einfach und wie das natürlich auch ausgenutzt wird, wenn es in andere Bereiche reinlangt. Ja, also ich meine, wenn diese Unternehmen halt in Bereichen sich bewegen können, einfach weil das Geld aus einer anderen Quelle sprudelt und sie irgendwas reinpumpen können in einen kompletten Bereich, der eigentlich gar nichts mit ihrem Kerngeschäft zu tun hat, ist das zu bedenken. Aber wie du das hinbekommst, ist über meinem Gehalt.
YouTube Premium ist ja auch interessant zum Beispiel, weil die Preise gehen sehr extrem hoch. Ja, und das ist sehr attraktiv, weil sehr viel Content auf YouTube ist und die Werbung halt extrem nervt und immer weiter aufgedreht wird. Und zum Beispiel der Bits und so Account auf YouTube, das ist ja nicht unser Hauptding. Unser Hauptding ist der Podcast. Und nebenbei läuft halt auch noch die Clips auf YouTube raus. Da sind irgendwie knapp 6.000 Abonnenten oder sowas. Und keine nennenswerte Anzahl an Views auf diesen Videos, weil da guckt man vielleicht mal, wenn man drüber stolpert oder so, wenn ab und zu geht mal ein Video durch die Suche hoch, zum Beispiel neulich ging dieses Video hoch, wo wir vor 2 Jahren Tim Cook und Kai Pflaume auf der Wiesn angeschaut haben. Das ist irgendwie vor ein paar Wochen
ja, klar.
hochgerutscht und dann sind da 10 Klicks drauf und also Werbeeinnahmen von dem Kanal sind bei fast null, ich glaube im Quartal 70 Euro oder so.
Es ist
fast nichts.
Nicht schlecht.
Ja. Aber ich habe trotzdem jetzt von YouTube diese Lampe bekommen, neulich. Dann habe ich einen Gutschein bekommen von YouTube für einen Kaffee bei Chibo. Dann habe ich einen Gutschein bekommen von YouTube für eine Pizza. 15 Euro Pizza-Gutschein kann ich mir irgendwo abholen, auch sehr gut. Und ich habe ein Lego-Set kriege ich jetzt noch zugeschickt.
Okay.
Ja, okay, gut.
Der nächste Schritt ist, du bist auf irgendeinem Workshop.
Nächster Schritt habe ich auch schon die E-Mail bekommen.
Ja.
Sie möchten mich incentivieren, dass ich YouTube-Channel-Memberships anbiete.
Ah ja.
Das ist also sowas wie Patreon, aber auf YouTube gemünzt sozusagen. Mhm. Und was ist das Incentive, was sie mir geben möchten? Nicht eine Pizza oder eine Schachtel mit Lego drin, sondern 2.000 Euro.
Okay.
Da habe ich gesagt, nee, geh weg, das mache ich selber. Ich habe ja Bits und so Plus, sehr gut, Bits und so Punkt Plus. Aber 2.000 Euro ist schon eine Ansage für so einen Mini-Kanal quasi.
Ja, das ist sehr wild.
Und es steht auch so in den E-Mails drin, hey, dann kriegst du einen eigenen Community-Channel-Manager-Dingsbums bei uns, Ansprechpartner ja, und solche Sachen.
Aber der wäre gut manchmal.
Der wäre vielleicht praktisch.
Ja.
Aber trotzdem ist halt nicht, okay. Also ich weiß schon, was sie da machen, ja, aber es ist halt, man muss sich halt an so eine Firma binden wollen. Will ich jetzt zum Beispiel
nicht. Du könntest ja einfach diese Channel-Community-Geschichte da machen und dann machst du halt da, das kostet im Jahr 5.000 Euro und dann weißt du, es macht niemand, aber du hast hier quasi, also zum einen hast du 2.000 Euro bekommen und du hast endlich den Schorsch, den du einfach eine Mail schreiben kannst, wenn irgendeine Scheiße wieder nicht funktioniert.
Vielleicht war es ein Fehler, die 2.000 Euro nicht zu nehmen. Aber
ich denke auch. Hallo, es ist Google. Es ist jetzt nicht so, als hättest du jetzt irgendwo, weiß ich nicht, irgendwie Meister Eder seiner Holzwerkstatt 2.000 Euro klaut. Aber gut.
Naja. Und Google ist natürlich auch sonst relativ bemüht, Dienste so einzuschränken, dass sie bloß niemand benutzt. Jedenfalls so nicht so, wie er sie benutzen wollte. Zum Beispiel jetzt aktuelles Beispiel ist halt Google Drive. Da drehen sie wohl an den API-Keys rum. Haben sie auch bei YouTube. Meinen Uploader haben sie gekillt ohne Grund. Ich habe da in meine 10 Videos in der Woche habe ich dort in meinen eigenen Kanal mit meiner eigenen Software hochgeladen. Irgendwie für 8 Jahre. Jede Woche geklickt, diese Videos hochgeladen. Kein Theater, keine Copyright-Strikes und nix auf diesen Videos, außer Nintendo ab und zu, aber die sind da so ein bisschen speziell.
Ja, die muss,
aber dann haben sie halt den API-Dings abgedreht und ganz vielen anderen Leuten auch, weil wohl irgendwo Mist passiert ist. Es ist wohl auch irgendwo mit Google Drive API-Zugriff Mist passiert. Dann haben sie sich gedacht, weißt du was, so komplett legitime FTP-Clients wie Transit vom Panic, raus. Mhm. Ja, beziehungsweise nicht raus, sondern du musst jedes Jahr so ein Audit machen. So, viel Spaß.
Mhm. Ja, der finanziell einfach nicht interessant ist. Und wenn das irgendwie, also der scheint nicht komplett neu zu sein, aber Panic hat ja einen Blogpost auch darüber geschrieben. Vor ein paar Jahren wurde das schon mal irgendwie moniert und dann wurde es auch gelöst und jetzt soll es halt mit Konstanz jedes Jahr irgendwie erfolgen und zeitraubend und auch Kosten in die Höhe bringen. Und das ist es dann nicht wert. Und das ist halt wild, dass es das einfach auch nicht, dass man das so unattraktiv machen kann, dass eine FTP-Client, der ja einfach, weißt du, prädestiniert dafür wäre, auch diesen Dienst irgendwie zu befüllen. Aber ja, es ist von Google-Seite nicht spannend aus. Deswegen legen sie da jetzt auch nicht so viel Wert vielleicht, dass das jetzt jemand mit einem Dritt-Client auf deinen Speicherplatz zugreifen kann. Obwohl das natürlich auch, du könntest natürlich an anderer Stelle ansetzen. Du könntest ja irgendwie der ist ja schon weitgehend bezahlt eigentlich, aber den kann man natürlich sich auch richtig bezahlen lassen, so wie Apple einfach. 5 GB free und das war's. Für zwei Jahrzehnte. Und AI Writer war ja auch zum Beispiel im Gespräch. Die haben genau das Gleiche moniert bekommen und gesagt haben, wir müssen hier, also dass unsere Nutzer, die halt irgendwie Textdokumente abspeichern, irgendwelche Markdown, Plain Text Dokumente auf Google Drive, der muss jetzt irgendwie drüber geschaut werden von KPMG, dass das alles eine Richtigkeit hat, ist schon wild. Also
bei der YouTube API kriegst du so ein Quota, irgendeine Zahl, so weiß nicht, 50, ich hab's vergessen, aber 50.000 Stück kriegst du jeden Monat und ein Video hochladen kostet dich 4.000 Credits. Man musste auch immer so begründen, so, ja, ich habe aber diesen Monat habe ich 20 Videos hochgeladen, letzten Monat habe ich irgendwie 12 Videos hochgeladen. Ich bräuchte meinen Quota so, dass ich auch dieses und dann, das macht keinen Sinn. So Krümel zu diskutieren, macht auch keine Freude. Ja, weil Video hochladen kannst du im Webclient, so viel du willst, den ganzen Tag. Mhm. Die nehmen einfach mal alles entgegen, encodieren das neu, füllen sich die Festplatten damit voll. Aber wenn du es über dein eigenes Command-Line-Tool machen willst, so.
Ja, da haben sie dich natürlich weniger irgendwie unter Kontrolle, als sie das im Zweifel über ihren Web-Schmu haben. Da können sie alles Mögliche mehr bestimmen als mit API.
Und aber das ist ja auch kaputt. Also ich meine zum Beispiel, wenn du Monetization bei YouTube einschaltest, dann musst du dann jedes Mal für jedes Video anklicken, so, dieses Video enthält keine Waffen, keine Flüche und diese 6 Kategorien von irgendwie bösen Sachen. Muss jedes Mal anklicken, ja, ich verspreche hoch und heilig, dass dieses Video diese Sachen nicht enthält. Außer, du klickst es in der Liste an und sagst einfach Monetization on, dann ist es automatisch geklickt. Wir haben selber vergessen, dass sie die ganze Abfrage da drin haben.
Passiert mal, so ist es nicht. Also, am Schluss optimieren sie natürlich für den Weg, den der Großteil der Menschen da draußen geht. Und der ist halt wahrscheinlich nicht über die API, sondern der ist halt über YouTube, über die Web-UI von YouTube. Und warum sollten sie sich das ans Bein binden, wenn sie es nicht unbedingt brauchen? Also, ich möchte das unter keinen Umständen verteidigen, aber ich verstehe natürlich den Case, den sie da draus machen. Also, wenn du halt guckst, wie benutzen die meisten Leute das? Warum sollten wir hier irgendwas offen halten und im Zweifel noch mitpflegen, wenn wir das intern schon nicht mehr, also kann ja gut sein, dass das intern schon so gar nicht mehr benutzt wird und es nachgezogen werden muss, dann wirfst du es halt weg. Und dann, also sie sind ja auch in der angenehmen Position, wo sie sagen können, frisst oder stirb. Das ist ja nicht so, dass, also du könntest das sagen, ne? Weil du könntest sagen, gut, dann lade ich den Scheiß halt nicht mehr auf YouTube hoch. Gib mich doch, ich habe jetzt dieses Lego-Set bekommen, tschüss. Aber andere Leute, die leben halt davon und die kriegen nicht jeden Monat ein Lego-Set geschickt, sondern deren Gehalt wird ihnen halt von YouTube quasi überwiesen. Und ja.
Ich bin sehr gespannt auf dieses Legos.
Ja, ich denke auch. Also, hört sich ja gut.
Dieser Chibo und dieser Pizza-Gutschein, die sind auch irgendwie 2 Jahre gültig oder so. Die haben extra eine Firma beauftragt, die macht genau solche Loyalty-Programme für irgendwen. Mhm. Und die hauen da dieses Zeug raus. High Five für YouTube heißt das.
Okay, geil.
Ich verstehe es nicht. Egal. Bits und so kommt heute mit freundlicher Unterstützung von der Vero 365. Die machen Microsoft 365 Consulting und die suchen Microsoft 365, 375, wenn ihr Microsoft 375 macht, dann gibt es noch 10 Punkte extra. Nein, die suchen Microsoft 365 Entwickler MWD und die haben dort bisher ein 10-köpfiges Expertenteam für Microsoft 365 und die Cloud. Und die machen halt IT-Consulting für Großkonzerne und auch für die Digitalisierung vom Mittelstand. Und die entwickeln dort solche Dinge, Remote First, Headquarter ist in Bopfingen und haben Kollegen in München, Berlin, Stuttgart und in Wetter. Und die machen halt kleine Firmen, 5 Mitarbeiter, und die machen auch für große Firmen mit 700 Mitarbeitern, machen sie dort die Entwicklung und die Beratung, die Konzeption von digitalen Lösungen, den Betrieb und die Konfiguration von 365-Umgebungen. Und das kann halt sein, sowas Einfaches wie Mittagstisch-App oder die E-Ladesäulenreservierung oder die Grabverwaltung für den Friedhof und solche Dinge. Sie sagen so, geht nicht, gibt's nicht. Die setzen das alles um mit Microsoft 365. Was, wieso möchte ich 10 mehr? Wieso? Microsoft 365.
Schaltjahre.
Und die Power-Plattform. Die machen Teams, SharePoint, Power Automate, Power Apps, Copilot und solche Sachen. Wenn ihr mal reinschauen möchtet, geht ihr auf deren YouTube-Kanal. Da gibt's Sarah und Timo. Die machen dort, stellen so diverse Microsoft-Themen dort vor. Und ihr schaut einfach mal auf die Website. Das ist zum einen die vero365.de. Könnt auch dorthin schreiben an karriere@vero365.de. Oder ihr schaut in den Link in den Shownotes, schaut da mal rein. Also Microsoft 365 Developer, Power Platform Developer, SharePoint, Power Apps, Power Automate, Dataverse und ein bisschen Low-Code machen sie auch. Wenn ihr da Remote First arbeiten möchtet oder auch wenn ihr Consulting brauchen könnt in dem Bereich, könnt ihr euch dort gerne melden. Link in den Shownotes oder an karriere@vero365.de schreiben und dann könnt ihr da was in der Wolke und dort vor Ort machen, möglicherweise. Herzlichen Dank an Vero Consulting für die Unterstützung. So, kleines interessantes Produkt noch von Nintendo, was ich so nicht auf dem Schirm hatte, nämlich einen Wecker. Mhm. Ein kleiner Wecker, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Mario-Pilz oder so, stellst du auf deinen Nachttisch, hat vorne ein Display drin, hat oben so eine Glocke drauf und weckt dich mit Nintendo-Sounds. Und das scheint jetzt bei Leuten voll gut anzukommen, aber ich weiß halt nicht, ob du dir, weil normalerweise ist doch so ein Wecker so ein verhasstes Objekt, weil du willst ja meistens nicht aufstehen. Mhm. Also außer jetzt so die 3 Early Birds und so, sorry, aber ich verstehe das nicht. Aber
es ist Samstag, ich habe mir vor den Wecker gestellt.
Aber liebst du jetzt deinen Wecker? Sagst du, das ist so ein Gerät, das finde ich voll gut? Oder ist das so ein Ding, das musst du halt haben, sonst verschläfst du? Aber das ist ja schon so ein Ding, was dich, also was mich zumindest, solange ich in eine Schule musste oder an die Uni musste, nur gehasst habe.
Das ist tatsächlich lustig, weil damals war das auch so. Inzwischen ist es nicht mehr so. Ich glaube, man, also, das ist wahrscheinlich auch eine Typsache. Aber ich stelle mir einen Wecker, weil ich zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen möchte. Nicht, weil ich es, also am Samstag. Nicht, weil ich muss. Ich könnte natürlich auch bis um 12 schlafen. Also nein, könnte ich nicht, weil ich habe so einen 5-jährigen Wecker, die das dann irgendwann anders für mich erledigt. Aber da wollte ich einfach in der Früh, sehr früh aufstehen. Und von daher ist das irgendwie, ist es schon, also ich könnte mir so einen Alarmo hinstellen.
Er heißt
also,
halt Alarmo, was sehr gut.
Geil.
Ja, ist ein sehr guter Name. Ist so gestylt in diesem, ja, rot und ein weißes Häubchen obendrauf, ja. Und er weckt dich mit Musik aus 5 irgendwie Nintendo-Titeln und hat einen Bewegungsmelder drin. Und wenn du dich unkoordiniert im Bett nochmal umdrehst, dann fängt er an mit so Münzengeräuschen oder irgendwelchen.
Ach, das ist einfach Date. Ich habe den tatsächlich noch nicht gesehen gehabt und ich bin jetzt einfach schon völlig begeistert.
Also für mich fällt das so in diese Kategorie, toll, dass Nintendo so weird und verrückt bleibt irgendwie. Aber ein Teufel werde ich tun, sowas irgendwo mir anzuschaffen. Also das ist so 100 Euro, die einfach völlig unnötig sind. Aber wie gesagt, also beides ist wahr. Also ich find die Idee finde ich durchaus lustig. Und 100 Euro ist ja auch irgendwie Kampfpreis. Also keine kleinere Bude kann wahrscheinlich irgendwie so einen. Ich meine, die haben die IP, ja? Die haben ja die IP umsonst, mehr oder weniger. Und die ganzen Sounds, die da drin stecken, scheinen schon ganz cool zu sein. Die scheinen auch nicht irgendwie schrecklich zu klingen, sondern ganz gut für so einen Wecker. Und mit diesem Sensor und diesem Dial, das scheint alles sehr liebevoll Nintendo-Style gemacht zu haben. Aber also, es ist halt einfach so null Interesse von persönlicher Seite. Also einfach, weil Alarm ist einfach, findet nicht so statt. Ist halt so, vor 30 Jahren hat es aber so stattgefunden, aber nicht mehr heute. Aber es ist cool, dass sie es machen, warum nicht?
Es ist halt auch so für, eigentlich nur für Singles, so, weil so die Voraussetzung ist, dass sich sonst nichts in deinem Schlafzimmer bewegt. Also du musst dir die Empfehlungen befolgen. Das heißt, du musst den Bildschirm zur Bettmitte ausrichten. Ja, da musst du so, dass das Bett, du musst das so hinstellen, dass du das Gerät von deinem Bett aus erreichen kannst und es sollte so 0 bis 20 Zentimeter oberhalb von deinem Bettebene sein.
Ja.
Okay, das ist natürlich wirklich komplett albern. So. Bitte, hier ist ein Wecker und jetzt bitte einfach, jetzt fahren Sie noch zum Möbelhaus und kaufen sich alles neu, weil wenn, also wirklich.
Aber das ist halt komplett Spielerei. Also alles komplett Spielerei. Vielleicht ist halt auch on-brand, ja, Spielerei. Aber irgendwie auch irgendwie die Bewertung, dass irgendwie die track your sleep patterns. Nein, also nein, wirklich, da wird nichts getrackt irgendwie. Also zumindest nicht ernsthaft. Und ich meine, dass sie da halt ihre Sounds und ihre Grafiken reinstecken können, ist uns alles alles ganz nett und ich meine, der Name ist nett und die Idee ist nett, aber es ist halt sehr unpraktisch halt auch alles.
Also wenn, ich lese aus der FAQ, ne, wenn sich innerhalb der Reichweite des Bewegungssensors ein Gegenstand befindet, der sich bewegt, beispielsweise ein Haustier, so ein Gegenstand, der sich dann könnte der Alarmo sie mit deinen Bewegungen verwechseln, was dazu führen kann, dass der Weckruf nicht endet, obwohl du schon aufgestanden bist. Das heißt, deine Katze springt im Bett rum und dein Bett die ganze Zeit ding, 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 Münze, Münze, Münze. Alarmo kann nicht zwischen verschiedenen Personen unterscheiden. Wenn sich also innerhalb der Reichweite des Bewegungssensors zwei oder mehr Personen im selben Bett aufhalten, könnte der Weckruf enden, sobald eine Person das Bett verlässt. Alarmo könnte dann aber erneut starten, wenn erkannt wird, dass sich noch jemand im Bett befindet. Das heißt, du willst aufstehen, du bist geweckt worden, deine Frau bleibt liegen und wird dann nochmal geweckt, bis sie aufsteht. Basti ist stumm.
Ich bin natürlich sicherheitshalber stumm, weil hier alles so voll. Aber wenigstens mich passt dazu auch unscharf. Das ist wieder gut.
Der Weckruf wird erst dann beendet, wenn niemand mehr im Bett liegt.
Sehr, sehr gut und null Playboy-kompatibel, was einfach der völlige Quatsch ist. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal überlegen, es ist ja dann doch auch 2024 und wir haben alle so einen Wecker am Arm. Und. Ist schon, also man muss schon einfach ein krasser Nintendo-Fanboy oder Fangirl sein, um zu sagen, ich kaufe mir so ein Ding und stelle mir das ins Bett. Ich könnte mir das allerdings wiederum dann vorstellen, das für mein Kind zu kaufen. Na, spätestens wenn das Kind halt auch in dieses Mario-Loch reinfällt, findet sie das sicher auch gut.
Das ist bei Mario mehr so eine Röhre, wo der dann reinfällt.
Genau.
Der Chat meint, bester Trennungsgrund ist, Schatz, du bist nicht kompatibel mit meinem Wecker. Das finde ich gut. Dela sagt so, sie ist jemand, die steht sofort beim ersten Weckerklingeln auf und wenn dann einer daneben liegt, der 200 Mal auf Snooze drückt, ist der halt auch raus. Vielleicht muss man da auch kompatibel sein, dass das da irgendwie miteinander funktioniert.
Ja.
Holger meint, für 100 € kauft er sich eher noch einen Lichtwecker. Da hatten wir auch mal so ein Ding, was so über deinem Bett thront und dich so überwacht die ganze Zeit.
Ja, da gab es mal was. Aber diese Lichtgeschichten, die haben ja jedes HomeKit-Meta-Zeug, da kannst du ja Lichter, Lightstripes und so weiter verwenden, um dann irgendwie die Sonne zu simulieren und etc. Ich meine, die 100-Euro-Dollar-Preismarke ist halt natürlich auch irgendwie wild, weil es halt, ich glaube, es ist gar nicht so viel für ein Nintendo-Gadget.
Nee, gar nicht.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie trotzdem 100 $. Ich meine, es ist halt vielleicht auch so ein Weihnachtsartikel. Und ich meine, ernsthaft, ich ziehe den Hut, dass einfach Nintendo wilde Dinge probiert weiterhin und sich so klar positioniert, was so, weißt du, Kreation und Kreativschaffen angeht. Und auf anderer Seite irgendwie diese Abmahnung von YouTubern ist alles lächerlich. Also es ist wirklich irgendwie gibt es auch ein Sprichwort.
Wenn wir jetzt mal kurz in die Schuhe von Nintendo versetzen, sagt man, glaube ich, genau so. Und
unter die Mütze von Mario.
Unter die Mütze von Mario setzen. Und der Mario sitzt jetzt so in seinem Product Creation Room. Und jetzt muss es ja da einen Moment gegeben haben, wo mindestens eine Person, wahrscheinlich mehr, gesagt hat, da kam irgendwer um die Ecke und hat gesagt, hier, ich bin für Think Tank, wir machen neue Produkte. Ich hab, weiß ich nicht, Pilze genommen, die herumgelaufen sind bei uns und hab gesagt, wir bauen einen Wecker. Und da müssen andere Leute gesagt haben, oh, das ist eine voll geile Idee.
Ja, da,
und
ja.
Das ist mir noch nicht klar. Also, so im Nachhinein, ich finde das sauwitzig. Ich würde mir vielleicht fast einen kaufen. Wenn ich plötzlich Single werde morgen, guck ich mal, ob dann nicht noch so ein Wecker bei rumkommt. Aber diese Entscheidung zu sagen, pass auf, das ist eine gute Idee, wir machen die Sachen drauf und bisher sieht es ja nicht so aus, als könnte ich da In-App-Purchases drauflegen. Weil spätestens dann ist es natürlich sausmart, wenn du möchtest da Zelda-Sounds drauf haben, na klar, kein Problem, kostet sich ein Fünfer.
Nee, steht auch drin, Updates sind gratis mit neuen Sounds und so.
Ja, obwohl da auch irgendwie hier drin erfordert einen Nintendo Switch Online-Account. Und da gab es irgendwie Unklarheiten, ob diese Updates an den Online-Services, an den Abo-Service gebunden sind oder so. Es stellt sich raus, nein, aber es ist natürlich die nächste Stufe, die da möglich ist. Jedenfalls, nein, aber das ist natürlich irgendwie, den Brand macht das, ich meine, allein, dass wir jetzt drüber sprechen, hatte auch keiner von euch auf dem Zettel letzte Woche, dass wir darüber sprechen. Wir sind natürlich auch vielleicht prädestiniert darüber, hier zu sprechen darüber, aber es bringt halt diesen ganzen Brand durchaus in das Gespräch. Die haben diese Stores, wo sie nur Plüschtiere und Spiele verkaufen. Jetzt haben sie auch die haben Controller und die haben ganzes Merchandise-Zeug und so weiter. Aber jetzt haben sie halt auch Alamo da stehen und es ist halt brandbildend. Und wie gesagt, wenn das an die Betten der Kinder wandert und so, hasse. Und Nintendo ist ja bekannt dafür, dass sie nichts mit Verlust verkaufen. Also die werden da auch schon noch Geld
machen. An dem Ding ist ja nichts dran. Da ist oben so ein Infrarotsensor dran und wahrscheinlich diese eckige Bildschirm, nicht mal rund, ja. Und das kostet halt $10 in der Produktion.
Wenn überhaupt, ja. Das ist sicher eine gute Gewinnspanne drauf. Aber ja.
Also ich kann sowas nicht brauchen. Ich kann auch so früh morgens kann ich auch keine gute Laune, so la 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 Musik und Zeug brauchen. Das, nein.
Also einfach ziemlich gut, dass wir zwar nicht verheiratet sind.
ziemlich gut.
Also aus verschiedenen Gründen, aber das, da wären wir ja nicht kompatibel miteinander. Das, ja.
Ja, ist sicherlich interessant, was die halt noch so machen können und was die Nintendo hatte noch mehr Potenzial für solche elektronischen Spielereien sicherlich. Also jetzt abseits von Gaming, da könnten sie sicherlich noch mehr raushauen und wahrscheinlich irgendwo Mario draufkleben und verkaufen. Das scheint einfach für immer so weiterzugehen mit dem Kram.
Ja. Und es ist natürlich auch mehr als irgendwie eine Videospielfirma, sondern es ist einfach Spielzeugfirma geworden, das muss man einfach sagen. Und das haben sie mit dem Branding halt schon gut in der eigenen Hand. Und der Theme Park, das ist ja irgendwas, was ich echt noch so auf dem, ich hatte nie so einen Zettel, Dinge, die du noch erledigen willst, bevor du stirbst. Aber dieser japanische Nintendo Theme Park, der hat diese Liste irgendwie
der
angelegt.
Dich schon.
Ja, nee, wirklich, es steht nichts auf dieser Liste, aber der Theme Park steht da jetzt drauf. Also, weil das würde ich unbedingt gerne noch in meiner Lebenszeit sehen einmal.
Ich habe dieses Video angeschaut, so hier, weiß nicht, 20 verschiedene Essenssachen, die du in diesem Nintendo Theme Park haben kannst, die halt alle aussehen wie diese Pilze und irgendwelche komischen Sachen von Mario und das ist dieser Block, wo du selber hinhüpfen kannst.
Na gut.
Aber andererseits auch nicht so. Ja, ihr könnt euch mal dieses Video anschauen. Für mich die Leute frühmorgens viel zu gut gelaunt. Ich hab zum Beispiel auch nachgeschaut, ich hatte noch neulich dieses Braun G-Pad gepickt und da hatten wir uns gefragt, wem gehört denn jetzt eigentlich die Marke Braun? Und ich habe nachgelesen nach der Sendung, die Marke Braun ist schon seit Jahrzehnten in 15 verschiedene Sparten aufgeteilt. Und halt eine Firma hat, ich glaube Gillette hat das Rasierergeschäft gekauft und das andere hat eine andere Firma gekauft. Und das Weckergeschäft hat eine Firma aus Hongkong gekauft. Das Braun, kleine Radiowecker und Öhrchen-Geschäft hat eine Firma aus Hongkong gekauft. Und die machen solche Radiowecker fürs Bett. Und weil die Radiowecker fürs Bett und für Uhren für den Nachttisch bauen, haben sie eben ein G-Pad, was da auch dran hängen kann. Und das ist das G-Pad dazu.
Smart.
Naja. Gut. Es folgt ein mehr oder weniger langer Block über Autogeschichten. Wenn ihr das nicht hören könnt, könnt ihr jetzt nach vorne springen. Wenn ihr zielsicher nach vorne springen möchtet, beziehungsweise Plus klicken, habt ihr Kapitel drin zum Beispiel.
Allerdings solltet ihr da dringend dranbleiben. Ich lese die verschiedenen Sachen, die hier in diesem Pad stehen.
Mhm.
Und das wird, glaube ich, Gold.
Wir wissen ja auch noch nicht mehr. Also wir sind ja auch fast unvoreingenommen, gehen wir daran an die Geschichte.
Fast.
Ich weiß zu viel.
Auf jeden Fall. Ich hab ja, also mein BYD geht fort. Ja, Sixt möchte den BYD zurückhaben. Und ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, was soll ich denn nun machen? Und mein eigentlicher Plan war erstmal, dass ich jetzt ein paar Monate ohne Auto bin, weil ich davon ausgehe, dass nächstes Jahr die Angebote wieder besser werden. Weil im Moment sind die Angebote Schrott für Leasing-Autos. Die kommen jetzt so langsam um die Ecke, kommen wieder bessere Leasing-Angebote rein. Zum Beispiel für den Cupra Born, da gibt es jetzt Angebote, die sind dann so mit Lieferdatum Januar, Februar, März. Mhm. Aber auch im Moment nur für Privatkunden. Ich würde ja das neue Auto dann auch wieder auf die Firma anmelden zum Beispiel. Aber bis jetzt ist da noch nichts am Horizont. Und jetzt habe ich zwischendurch möchte ich aber auch, ich habe dann spontan festgestellt, dass ich eben doch ein Auto brauche. Nicht mal für mich selbst, sondern ich brauche für andere Dinge noch ein Auto jetzt in der Zeit. Bastis Tesla ist leider weg.
Mhm.
Hast den doch verkauft bekommen, überraschend. Ich habe die Folge neulich nochmal gehört, war lustig und
ja,
alles.
Ja, es war traurig. Ich wurde heute nochmal gefragt von jemandem, ob der jetzt wirklich weg ist, und der ist wirklich weg.
Ja.
Und den Charan kann ich dir leider nicht geben, weil das nicht meiner ist.
Ja.
Sonst würde ich dir den sofort einfach hinstellen.
Nun, und also habe ich mir nochmal überlegt, was könnte ich denn kaufen jetzt so für zwischendurch? Ich habe neulich gesagt, ich habe mir mal so die elektrischen Zweiräder angeschaut, aber da kann ich auch niemanden mitnehmen und das wäre also auch nichts gewesen. Und die sind auch recht teuer dafür, was du dann kriegst. So diese kleinen Elektroroller sind recht teuer, keine Reichweite. Dann die nächste Stufe wäre natürlich zu gucken nach solchen kleinen überdachten Rollern, so wie Citroën Ami und Opel Roxy und wie heißt der Topolino und diese kleinen Elektroroller mit Mofa-Kennzeichen, können aber nur 45 fahren. 45 fahren ist schlecht.
Ja, ist schon besser als nix, aber langsamer als 50 schon.
Und mitnehmen auch wieder schwierig. Dann gibt es noch diese ganze Abteilung mit Renault Twizy und solche Sachen. Die sind aber auch jetzt eher höherpreisig angesetzt. Da ja, bist du ganz leicht 8.000 Euro los.
Die Twizy hatte ich mir auch mal überlegt und der macht halt keinen Sinn. Also ich habe ja damals, als ich die Zoe geleast habe, habe ich die Zoe genommen, weil sie billiger war als der Twizy. Mhm. Und das macht keinen Sinn. Also die Preise vom Twizy sind zu hoch dafür, was du danach bekommst. Und die Mietbatterie vom Twizy, die ist dann auch wieder so teuer. Und selbst gebraucht kaufen hat beim Twizy keinen Sinn gemacht. Weil sonst wäre das ein Auto, das ich total gespannt gefunden hätte, so für hier rumeiern.
Und für mich wäre es halt jetzt auch wahrscheinlich erstmal nur für eine Weile, bis so das perfekte Angebot um die Ecke kommt, wenn das wieder irgendwie ein, wie heißt er denn, der Ioniq 5 oder sowas kommen würde in der Richtung, oder wenn dann ID4 oder sowas oder das entsprechende von Seat oder Skoda daherkommt, das wäre alles interessant, aber gibt es wenn ich jetzt das Geld von YouTube genommen hätte, 2000 Euro zum Rausschmeißen, dann hätte ich natürlich auch jetzt zum Händler gehen können und sagen, okay, gib mal so ein ID4, aber die Leasingraten sind halt jetzt so doppelt und dreifache, ohne Schmarrn, von dem, was es irgendwann zwischendurch mal war. Okay, auf jeden Fall, und da ist eben auch die politische Unsicherheit drin, was mit der Förderung und wie und wann und was funktioniert und Abschreibung oder nicht, das ist alles noch nicht klar. Und da warten auch noch die Hersteller und die Banken entsprechend ab, was da rumkommt. Da habe ich geschaut, was gibt es denn sonst noch so, wenn ich jetzt nochmal für eine Weile mir einen Verbrenner zulege. Ich hatte vor einem Jahr schon mal geschaut nach so Mülleimer-Klasse, so was halt noch ein bisschen TÜV hat und noch ein bisschen fährt. Das war vor einem Jahr sehr, sehr teuer. So auch so 4.000 Euro für die größten Mülleimer. Das ist besser geworden. Das ist besser geworden. Das ist jetzt bis runter so auf 1.000 Euro, 1.500 Euro kriegst du ein Auto, was noch irgendwie fährt und was halbwegs sicher ist möglicherweise und vielleicht noch ein Jahr TÜV hat.
Kann manchmal auch Reifen hat.
Ja. Basti gesagt, bei ihm vor der Tür um die Ecke steht irgendwie so ein BMW. Das zufällig E36, zufällig dein alter BMW, also das Modell, was du vorher hattest, gleiche Farbe.
316i Kompakt in Boston Grün Metallic war einfach der beste E36 der Welt.
Ja. Dieses Exemplar, was bei dir da um die Ecke steht, hast du mir ein Foto geschickt, habe ich dem Typen geschrieben und der hat dann geantwortet so, ja, das steht ja alles auf dem Zettel, was mit dem los ist. Also es ist ein 316i, aber ein 316G mit Gasanlage.
Mhm.
Aber Gasanlage auch wieder abgebaut, weil die werden wohl eher undicht. Ich habe auch noch mehr Mercedes mit so Gasanlagen gesehen. Da steht oft dabei, ja, die ist undicht, die ist nicht mehr in Ordnung. Der hatte schon einen Motorbrand, aber sonst ist okay.
Okay, wie gut.
Und bei dem BMW stand dabei zum Beispiel, er braucht auf jeden Fall neue Reifen. Kann man machen. Und er bräuchte noch einen neuen Fahrersitz, weil der Fahrersitz, die Lehne hält nicht mehr. Die hält nur noch, weil jetzt ein Getränkekasten dahinter gesteckt ist.
Was einfach so gut ist. Das ist einfach der völlige Hit. Ja.
Und das kann man schon machen, aber jetzt auch von der Sicherheit möglicherweise fragwürdig.
Der war nicht umsonst, oder?
Der war 1000 Euro.
Ja, ja.
Was war der Preis vorher, Basti?
Ich glaube 1600.
Ja, genau.
Also ich hatte kurz, als ich den so gesehen habe, als ich da vorbeigefahren bin, habe ich gesagt, boah Mensch, 3010i kompakt. Dann hatte ich, glaube ich, gesehen, dass er 1600 will. Da habe ich kurz überlegt, ob ich dem schreiben soll. 650 und ich nehme ihn einfach ungesehen mit. Mhm. Einfach um nochmal die Karre zu haben. Aber dann habe ich gesagt, okay, eigentlich brauche ich die ja nicht. Und dann habe ich es gelassen.
Du für 650, da ist auch noch, wenn du eine Differenz, dann kriegst du auch noch einen Sitz wieder.
Wahrscheinlich.
Aber ich weiß auch nicht, wie eine Lehne abbricht. Das ist ja auch untypisch.
Ja, vielleicht kann man die auch anschweißen. Vielleicht ist auch einfach nur irgendwie eine Schraube abgebrochen. Man weiß es nicht genau. Ich erinnere mich, als ich meinen 316i gekauft habe, der ließ sich der Sitz nicht mehr verstellen. Mhm. Der hing immer so ein bisschen komisch. Und da habe ich dem Verkäufer gesagt, hier, kannst du das noch reparieren? Nee, kann ich nicht. Ich habe es dann repariert. Ich habe gefunden, dass da ein Meterstab reingerutscht ist. Da hing einfach ein Meterstab in so einem Scharnier drin und dann bin ich wieder rausgezogen und dann war der Sitz wieder gut. Ja, weiß ich, wie schön. Und ich hatte einen Meterstab plötzlich.
Ja. Dann habe ich geschaut halt so auf Kleinanzeigen, wo das größte Angebot wahrscheinlich so rumläuft. Ich habe sogar auf Facebook Marketplace geschaut, aber da wirst du nicht froh. Mhm. Ja, da sind halt auch Wahnsinnige einfach unterwegs, die...
Ja, ja, ja.
Und auf Kleinanzeigen kannst du so eine Suche reinklicken mit so ein paar Parametern und da pusht dir dann jedes Mal, wenn neue Angebote kommen, dann kannst du dort antworten. Da ist meistens, ist da ein Textchat vorgesehen und dann kannst du mit den Leuten schreiben, aber die wollen auch oft nicht so. Aber ich habe es immerhin geschafft, mir eigentlich 4 Autos mindestens tatsächlich fest Termine zuzusagen und ich war relativ sicher, wenn es nicht komplett daneben ist, dass ich es sofort kaufen würde.
Ja.
Und nach der letzten Sendung habe ich auch gesagt, so morgen um, weiß nicht, 15 Uhr oder so, habe ich einen Termin für einen Fiat Punto. Bisschen angestaubt, kleiner Hagelschaden, aber 1000 Euro, super Geschichte, den könnte ich nehmen, das wäre okay. Dann bin ich auf dem Weg aus der Tür raus, kommt eine Nachricht, ja, der ist weg. Natürlich. Hat er schon an wen anders verkauft.
Ja, der Trick wäre jetzt gewesen, ne, dass du dir so einen Alarmo zu Hause hinstellst und einfach in der Früh um 7 aufstehst und guckst, dass du um 8 bei den Leuten vor
der
Tür
nicht stehst. 15 Uhr.
Ja, aber wir hatten ja 15 Uhr ausgemacht.
Ja, aber der egal.
Ich wäre auch früher gekommen, Uhr, zack, aber das war halt 15 Uhr. Okay.
Ja.
Dann finde ich den nächsten, das wäre gewesen weil grundsätzlich liebe ich ja auch den Smart. Ja, ich hatte damals diesen Smart 450, Baujahr 99, bin den lange gefahren, der war eigentlich Top-Gerät. Habe ich einen Smart gefunden, auch so 450er, der älteste, das ist so die erste Generation von Smart und quietschegelb und vorne ein Batman-Logo drauf. Habe ich mir gedacht, auch nicht schlecht.
Mhm.
Ja, und ja. Der Typ so nett und antwortet gleich und ja, morgen können wir gleich das Ding anschauen, ich habe schon das Geld abgezählt, alles super. Dann schreibt er so eine Stunde vorher, du, ich wollte den gerade nochmal zum Waschen fahren und der blinkt jetzt die ganze Zeit. Der Warnblinker ist angegangen, geht nicht mehr aus.
Okay.
Ja, okay, schaue ich im Smartforum nach, was ist denn da los? Und das Problem scheint zu sein, dass das Steuergerät für die Zentralverriegelung ausfreakt bei den alten Geräten und den Schlüssel halb vergessen hat. Das heißt, er geht noch so ein bisschen, aber nicht ganz. Mhm. Das Problem ist, dass du dann zum einen, dass der dir die Solenoids in den Türen grillt, weil die ganze Zeit auf und zu gehen.
Okay.
Und hast du links und rechts die Zentralverriegelung kaputt und du musst zum Mercedes, um die Schlüssel neu anzulernen, was ein paar hundert Euro kostet.
Das ist ja gut für dich gelaufen, dass das nicht 4 Stunden später passiert ist.
Genau, das ist zum Beispiel sehr gut gelaufen. Dann hatte ich einen anderen Smart mir ausgeguckt, der hat auch sehr gut ausgesehen, der war noch ein bisschen nicer und ein bisschen schöner, der war rot und der hätte, glaube ich, ein bisschen an die 2000 gekostet, ich gedacht, okay, gut, steht beim Händler, Garantie und Dings und alles cool, hole ich morgen ab, okay, ja, alles klar, kein Problem, ich habe Sekunden nach der Push-Notification von Kleinanzeigen, habe ich dem geantwortet, morgen 15 Uhr, morgen 14 Uhr, schreibt er, oh, mein Bruder hat den verkauft, sorry.
Hat nicht sollen sein.
Ja. Der nächste, wieder Privatangebot, der Verkäufer heißt sogar privat im Namen, ja, also privat so und so. Mit dem Kleinanzeigennamen schreibe ich hier so, morgen hier anschauen, Twingo.
15 Uhr.
Ja, 15 Uhr. Fahre ich hin, ist halt nicht privat, ist halt ein Händler, der das Ding schwarz verkauft.
Das ist ziemlich gut.
Das heißt,
so gehört sich das.
Eigentlich ist er halt keine 1000 wert, sondern 500 wert und das ist dann auch wieder nix und das ist... Und er war halt auch mit Blümchen beklebt, was lustig ist, aber es müsste ja...
Ey, extrem lustig, muss ich gestehen. Also Twingo immer sehr, sehr gut.
Okay. Dann hat mir ein Hörer geschrieben, der Hörer Jan, dass er hat ja noch diesen Smart Electric und der wäre so ganz nett und so. Da habe ich mal zum Spaß, habe ich mal geschaut, habe so eine Suche reingeklickt für Elektroautos, so unter du musst so suchen, die ganzen Zoes, die so gebrauchte Elektroautos, was ist so das untere Ende? Das untere Ende sind so die ganzen Zoes eigentlich. Die kosten so um die 7.000, 8.000, was deutlich mehr als 2.000 ist. Und die meisten haben keine Batterie, sondern die Mietbatterie.
Ja.
Und die Mietbatterie kostet nochmal so 60 bis 80 im Monat extra. Wenn du die rauskaufen wolltest, kostet die noch ein paar Tausend. Mir unklar wie viel, aber ein bisschen was. Also ist auch nichts. Ab und zu findest du eine Zoe mit einer Batterie, aber das ist untypisch. Die meisten sind halt mit der Mietbatterie drin.
Genau.
So. Aber dann habe ich mal diese Liste nach rückwärts sortiert, nach dem Preis. Und dann bin ich auf Sachen gestoßen, die habe ich echt noch nie gesehen. Unter anderem ein Stromos.
Das ist gut.
Ein Stromos von der bekannten Marke German E-Cars.
Das ist einfach der völlige Hit. Hessische Firma. Leo, wenn jetzt da würde, könnte wahrscheinlich da sehr viel drüber erzählen, wie Stromos was ist. Und die hatten ja auch einfach drei Fahrzeuge nur.
Und wahrscheinlich auch 17 Stück davon gebaut.
Ja.
Das ist das Gehäuse von einem Suzuki.
Ja.
Die haben da eigene Elektrotechnik reingebaut und davon halt 12 Stück verkauft und sind dann pleite gegangen.
Es ist super lustig, weil die haben an den Agila oder an den Suzuki Splash, haben sie einen Motor rausgerissen und haben dann da haben sie auch das Fünfganggetriebe drin gelassen und haben da halt einen Elektromotor dran gebaut und den dann verkauft. Und da haben sie sich gedacht, wie wäre es, wenn wir nicht nur den verkaufen, sondern auch den Cetos. Das war ein Corsa, der umgebaut war, und der Plantos, das war ein Sprinter, den sie elektrisch umgebaut haben. Ich habe von der Firma bis zu dem Moment auch noch nichts gehört und musste mir das genauer angucken, was zum Teufel German E-Cars ist. Und das ist der völlige Hit. Also es ist auch eine Firma unter chinesischer Leitung. German E-Cars, okay, hey. Völlig witzig.
Naja, da habe ich weiter am unteren Ende geschaut. Da findest du zwischendurch noch so eine B-Klasse mit einem Tesla-Motor drin, was Mercedes mal für drei Wochen gebaut hat, die auch gefragt waren damals. So, aber wo halt völlig unklar ist, wie das mit Service und überhaupt ausschaut. Und das ist wahrscheinlich auch so in 8.000-Euro-Klasse mehr oder weniger. Und das ist ein großer Gamble für unklares Gerät. So.
Ja.
Dann habe ich noch einen gefunden, von dem ich noch nie gehört hatte. Baujahr 2004, glaube ich. Ein Renault Kangoo mit Nickel-Cadmium-Batterien drin. Völlig unklar, so 20 Jahre alt, mit Batterietechnik aus dem letzten Jahrtausend. So Cadmium darfst du auch jetzt gar nicht mehr frisch verkaufen, weil das so ein bisschen extra giftig ist. Diese Batterie ist wohl ein Hit fürs Service, weil die Renault-Händler wissen nichts davon.
Ja, aber das hat ja, also, das ist ja nicht so, als wäre das heute anders.
Aber die wissen gar nichts davon.
Ja.
Und dann findest du so einen alten Forenpost von 2007 oder sowas, wo sich Leute drüber unterhalten, wie oft man das Wasser von der Batterie wechseln muss, weil die braucht ständig frisches
Wasser. Das ist so geil.
Wasser.
Aber, und da sieht man mal wieder, wie lange es halt Elektroautos schon gibt. Also, und zwar nicht nur von irgendwelchen German E-Cars, sondern, oder irgendwie ein Weibel-Schwabenblitz oder so, sondern von bekannten Herstellern.
Renault hat sowieso sau viel schon probiert. Also, die haben auch so. Nach diesem Kangoo kamen noch weitere Kangoos mit einer Zoe drin, diverse Generationen davon. Und davon gab es auch sehr viele Varianten. Die haben da sehr viel probiert. Die haben damals schon vor 10 Jahren mit Wasserstoff-Range-Extender für eine Elektro-Zoe rumgetan. Das gibt es dann zum Beispiel, habe ich auch ein Auto gesehen, mit Post-Branding außen drauf, nur noch ein Fahrersitz, kein Beifahrersitz, solche Scherze. Und die hatten auch das Kangoo mit einem Dieselheizer und einem Elektroantrieb, solche Sachen. Für Skandinavien gab es das als Option und lauter solche Sachen. Witzig, aber keine Option.
Okay.
Und ansonsten, das Einzige, was ich noch gesehen habe, das ist jetzt für mich wahrscheinlich eher auch nichts, aber vielleicht kleiner Tipp für die Hörer, wenn ihr für nächsten Sommer vielleicht mal so ein Spaßauto haben wollt, jetzt gerade im Herbst fliegen die ganzen Cabrios raus. Mhm. Das heißt, Leute trennen sich jetzt von ihren Opel Tigra Cabrios und von ihren Peugeot 206 CC.
Ich bin nicht sicher, ob das Spaßautos sind. Ich habe die beide gesehen, 206 CC. Den fand ich mal gut, da war ich aber, weiß ich nicht, 18. jetzt nicht mehr. Und, aber hey, ne, also wenn hat kein Dach, ist gleich Spaß. Mhm. Okay, kann man natürlich machen, aber da kriegst du auch einen Gabelstapler oder so. Ohne Dach, das macht, glaube ich, deutlich mehr Spaß als irgend so ein Ding. Grüße an Max Snyder, geht raus. Also von daher, ja, nicht sicher.
Ja, und da hast du das Problem, dass das Dach möglicherweise halt nicht funktioniert. So, ja. Weil alt und.
Ja, genau.
Okay, aber habe ich geguckt. Ich habe ein Hörer hat eben gesagt, schau mal den Smart an, weil er hat so einen Smart und der ist ganz lustig. Smart Elektro gibt es natürlich auch. Und die sind aber auch relativ preislich hoch angesetzt. Also die sind auch so ungefähr 10, 12 Jahre alt, die meisten, und landen so bei 7.000, 8.000 Euro mit halt. Die Batterie, die war schon in neu nicht besonders groß, weil da einfach sehr wenig Platz ist auch. Und das wird dann mit den Dingern ein bisschen schwierig. War aber schon immer so ein bisschen Traum von mir. Und Elektrosmart, die waren damals neu ab 25 gekostet.
Oha. Mhm.
Und sind halt mit Glück so um die 100 Kilometer weit gekommen.
Ja, das ist, okay.
War nicht so ideal. Und
wann
ich
sind die gestartet? Was hast du gesagt?
Die sind so 2011, 10, 12, sowas.
Oh ja, okay.
Also so in dem Zeitraum irgendwie gestartet. Es gab vorher auch nochmal andere Versionen von dem Elektrosmart, auch wieder mit dem Tesla-Motor drin. Die sind wohl sehr gefragt, weil wenn du so einen Model S-Motor von 2000, weiß nicht was, einbaust in so ein 500-Kilo-Auto, dann hast du halt Spaß.
Ja.
Ich habe mal so einen an der Ladesäule getroffen und der Typ war sehr begeistert von seinem Elektrosmart. Und die sind aber auch ein bisschen teuer, eigentlich weit über dem, was ich so zahlen und kaufen wollte und so. Für so ein Übergangsauto. Und dann habe ich in dieser Suche bei Kleinanzeigen, hat mir das Ding gepusht, hier Smart Elektro von 2014 für 4.500. Mhm. Ich gedacht, das ist ja weniger als 7.000. Und habe den mal angeschrieben, habe gefragt, so hier, was tut er denn? Dann sagt er, ja, Reichweite, Batterie ist nicht mehr so und das reicht für ihn nicht, aber es ist alles in Ordnung, so, sieht so okay aus und so. Habe ich gesagt, jetzt mache ich letzte Preis 3,5, damit er sagt, du kannst den nicht haben, dann kann ich mir den nächsten suchen. Und er gesagt, okay.
Was aber ziemlich cool ist.
Ich bin hingefahren, habe ihn angeschaut und habe mir so einen Smart ED, dritte Version von 2014 für 3,5 gekauft.
Mhm. Mhm.
Grünes Blech, weißes Plastik und der steht jetzt da.
Ja, ich mag den ja.
Ich mag den eigentlich auch. Ich wollte ihn schon immer haben. Jetzt habe ich den und jetzt schauen wir mal, wie sich der schlägt und was der so tut und was der so macht. Und
du bist nach Hause gefahren, oder?
Der hat mir die Kennzeichen mitgegeben, weil er mich für so vertrauenswürdig gehalten hat.
Ja,
der hat gemeint, kommst eh nicht bis nach Rumänien, das schaffst eh nicht.
Was halt leider auch sehr wahr ist.
Und dann habe ich den so mitgenommen und jetzt 25 für das Ding war schon immer eine Frechheit, ja, also das, der hat die gleichen Verarbeitungsherausforderungen wie der von 1999, aber ich mag den sehr, also ich komme mit der Größe sehr gut zurecht, der ist ja ein bisschen größer, das ist ein 451er, ich hatte vorher den 450er, der 451er ist ein bisschen größer, hat ein bisschen mehr Kofferraum, ist ein bisschen länger, ein bisschen weniger wendig und so, aber der ist in einem guten Zustand, jetzt nicht super, aber gut, innen sauber und alles und trocken, was beim Smart auch ein Problem sein kann, die sind manchmal nicht trocken.
Okay, lustig.
Und ist aber, der hat auch einen lustigen Computer, habe ich ihn noch gar nicht weiter angeschaut, aber jetzt sitzt erstmal so. Wie viel Postbehälter, fragt Janusz im Chat, habe ich noch nicht geguckt, aber mehr als in den 450er und man kann natürlich auch infinitely stapeln, wenn man die Postbehälter weglässt und einfach die Umschläge lose reinschmeißt. Also was ich in dem alten Smart schon befördert habe, da passt mehr rein, als man meint. Also diverse Getränkekisten und wenn du keinen Beifahrer hast, kannst du den ganzen Sitz noch voll stapeln mit Sachen. Das ist also.
Kannst du jetzt ausbauen?
Ja, da geht sehr viel.
Lastensmart.
Oder geht der Smart in einen Postbehälter rein? Nein, so rum nicht. Aber wenn man sich das so anschaut, er passt fast in den BYD rein. Ja? Also wenn du da hinten eine Rampe hättest, viel fehlt nicht. Und von der Zuladung wird es auch fast gehen, aber nicht ganz. Ja, und jetzt ist neben diesen ganzen, ich schaue mir den mal an und schaue mal, wie der Akku sich so fühlt. Er lädt erstmal, er fährt auch und alles ist soweit okay. Der braucht neue Reifen, würde ich sagen. Die sind schon bestellt, die sind unterwegs. Und der hat diese hübschen weißen Felgen, was sehr gut aussieht, finde ich.
Oh,
und,
das ist mir bisher gar nicht aufgefallen.
Ja.
Arsch, nett.
Und Smart-Reifen kaufen ist immer so ein bisschen witzig, weil das verschiedene Größen vorne und hinten sind. Da musst du gucken, ob das der Händler richtig auf die Reihe kriegt, weil also der eine oder andere Händler ist dafür eingestellt, manche auch nicht. Und habe ich jetzt auf eBay Reifen bestellt, was lustig ist, weil die immer im Herbst so eine Reifenaktion haben.
Okay, was soll da schiefgehen auch?
Ich weiß noch nicht, wie die Chat fragt, wie die Reichweite ist, weiß ich noch nicht. Nicht so besonders, weil ich habe auch nachgeschaut, das Batteriepack in dem Ding ist eine Fehlkonstruktion. So, also das war so der erste Wurf von Mercedes, oder eigentlich der dritte Wurf, und der failed. Also ich glaube, das ist nicht durchdacht bis zum Ende. Ich habe mir auch schon angeschaut, es gibt so eine EV-Klinik irgendwo in möglicherweise Tschechien oder Polen, weiß ich nicht genau. Die haben mal so ein Ding aufgebaut und das hat deutliche Designmängel. Das ist klar ein frühes Modell, aber ist okay für mich, wenn er so ein bisschen was fährt. Das finde ich alles raus und er erzählt es irgendwann mal. Jetzt ist erstmal das nächste Problem ist natürlich, dass ich nicht immer mit dem Kennzeichen von dem Vorbesitzer rumfahren möchte, sondern dass ich das Ding auf mich selber anmelden möchte. Und da hatten wir ja gehört von iKFZ.
Ja, das ist ja ganz hervorragend funktioniert hat.
Mhm. Also iKFZ ist diese Online-Zulassung und haben im letzten Dezember hat ein Hörer berichtet, dass er erfolgreich durchgeführt hat, am Sonntag seinen Fiat zuzulassen. Und dann wollte ich das auch probieren. Und dann musst du ja erster Schritt ist, das alte Kennzeichen abmelden. Das machst du nicht bei deinem eigenen Landkreis, sondern beim Landkreis, wo das Ding herkommt. Das war in dem Fall beim Landkreis Aichach.
Friedberg,
genau. Und dann Basti hat das auch schon gemacht, so die ja. Fahrzeugschein freirubbeln und dann diesen Code irgendwo auf eine Website eingeben, dann 3,55 Euro mit Kreditkarte zahlen und fertig. Geht einfach.
Ja, das der Hit einfach. Es fühlt sich komplett falsch an, aber es funktioniert und ist richtig.
Und du rubbelst auch noch die Kennzeichen frei. Da ist auch noch ein Code unter dem Siegel aufgeklebt und dann kriegst du da die Abmeldung. Okay. Anmeldung läuft anders. Anmeldung musst du bei deinem eigenen Landkreis machen. Und da muss aber, das ist ja ein Portal, das wird betrieben von so einem Gesellschaft des öffentlichen Rechts, hast du nicht gesehen. Das heißt irgendwie Arbeitskreis Digitales Bayern oder sowas. Und dieses Portal, da kommen zum Beispiel auch so Wahlbenachrichtigungen und so ein Kram, kriegst du da hier rausgewurstelt von. Und das ist ein zentrales Portal, was dann aber mit den lokalen Zulassungsstellen sprechen muss. Und es war Freitagabend, 17 Uhr, wollte ich das machen. Und dann war einfach das Landratsamt Fürstenfeldbruck war halt nicht zu Hause.
Natürlich nicht.
Freitag 17 Uhr hat der Server Feierabend.
Ja, freilich.
Habe ich gedacht, das wird auch nicht mehr über das Wochenende jetzt gefixt, oder? Weil natürlich sind die alle im Urlaub und schon längst ausgecheckt und liegen unter irgendeiner Bierbank im Biergarten vermutlich.
Meinst du?
Oder im Wirtshaus.
Mhm.
Oder unter anderen Sachen. Und aber tatsächlich hat sich das dann bis 23 Uhr oder so hat sich das gefixt. Dann konnte dieses Portal wieder mit dem Landkreis sprechen und dann hat das einfach funktioniert. Das heißt, ich habe meinen Personalausweis genommen. Hab meinen Personalausweis an mein iPhone dran gehalten. Hab auf dem Mac diese Ausweis-App gestartet. Diese Ausweis-App hat mit meinem iPhone gesprochen. Mein Ausweis hat dann den Request von dieser Website signiert und durch das iPhone, durch einen Localhost in diese Ausweis-App, in diesen Browser reingeschickt. Hab dann eine Bund-ID mir angelegt.
Sehr gut.
Ja, Bund-ID, kannst du, wenn du in Bayern bist, Alex, dann kannst du aussuchen, bist du Bund-ID oder Bayern-ID?
Ja, okay.
Habe ich gesagt Bund-ID, sicherer.
Ja.
Ich habe sicher gesagt, aber beide.
Okay.
Schließt sich das nicht aus?
Naja, offensichtlich nicht.
Doppelte Staatsbürgerschaft.
Ich hab ja irgendwo dieses, du kannst ja aus Flensburg dieses wie viele Punkte PDF holen und da brauchst du ein Bund-ID für und da habe ich mir noch eine Bund-ID geklickt und das ist sehr gut.
Naja, also habe ich die Bund-ID, Dann habe ich mir ein Wunschkennzeichen hier beim Landratsamt rausgelassen und die Suche hat dann eben auch wieder funktioniert und dann bin ich zur Zulassungsstelle Fürstenfeldbruck gegangen. Ich habe ja zwischendurch geschaut, wann die sonst so Termine frei hätten, so in einem Monat wieder. Ja, natürlich, das weil
klar,
muss
ich meine,
so sein.
Wer braucht dringend ein Auto?
Ja, in Starnberg wäre es in einer Woche gewesen, in FFB wäre es in einem Monat gewesen und München wäre am Montag früh um 7 Uhr gewesen. Da ist es wieder dieses Wecker-Thema, Montag früh 7 Uhr.
Alarmu einfach.
Soll weggehen, ja. Aber dann habe ich es online machen können, dass ich also, der braucht mehr Daten, der braucht nämlich die Fahrgestellnummer, der braucht das vorherige Kennzeichen, der braucht den Code vom Fahrzeugschein, der braucht einen anderen Code vom Fahrzeugbrief. Und dann bist du mit der Bund-ID angemeldet, das heißt, er hat deine persönlichen Daten. Und dann sagst du noch, ja, das ist ein Elektroauto, er will ein E-Kennzeichen dafür haben. Und dann sagst du, ja, okay, zahlst deine 30 Euro Gebühr wieder mit Kreditkarte.
Mhm.
Und dann schickt er dir schickt dir 4 PDFs oder sowas.
Mhm.
Und eines von diesen PDFs darfst du dir dann in dein Auto reinlegen. Du brauchst die ungestempelten Kennzeichen dazu, aber dann darfst du mit diesen ungültigen Kennzeichen und diesem Brief hier rumfahren.
Das ist so hilarious. Und es fühlt sich wieder so völlig illegal an, wenn du mit diesen Kennzeichen rumfährst und nur so einen selber ausgedrückten Wisch dabei hast. Aber es geht halt.
Aber wie lange? Kriegst du dann noch neue Kennzeichen?
Ja. 10 Tage darfst du mit rumfahren.
Aha, okay.
Also du musst deine eigenen richtigen Kennzeichen haben. Ja, also du musst die leeren Kennzeichen quasi haben. Mit der Nummer drauf, aber halt noch nicht mit den Siegeln drauf. Die Siegel kommen dann mit der Post, hast du 10 Tage Zeit. Aber nachdem es Freitagabend war, habe ich natürlich Samstag versucht, Kennzeichen zu bekommen. Weißt du, welche Kennzeichenläden am Samstag offen haben? Keine. Weil die haben nur offen, solange die Zulassungsstelle offen hat.
Echt interessant. Ich erinnere mich an eine Kennzeichenbude hier, wo ich auch ganz kurzfristig Kennzeichen gebraucht hatte und der Typ nicht da war. Und ich hatte da angerufen und gesagt, ihr habt nicht zufällig offen. Es war nämlich auch noch am Samstag und dann habe ich da angerufen, ihr habt nicht zufällig offen. Nee, aber ich fahre in 2 Stunden nach Bruck. Da bin ich eh dort.
Mhm.
Also wenn du da vorbeikommst, dann mache ich dir auch welche. Ich so, okay, alles klar.
Okay, was hat das gekostet?
22 Euro für 2 Kennzeichen.
Okay. Ich habe mal nachgeschaut, was so Kennzeichen so kosten und was du so online zahlst für Kennzeichen, die du mit der Post zugeschickt bekommst. Und der Kurs ist so für 2 Kennzeichen 14 Euro online. Was besser ist. Und da habe ich welche bestellt, die kommen auf eBay bestellt natürlich und die kommen jetzt irgendwie am Montag wahrscheinlich 2 Kennzeichen mit der Post. Und dann klebe ich dann am irgendwie Mittwoch meine eigenen Siegel drauf. Es fühlt sich völlig falsch
das
an.
Legit.
Ja, völlig. Ich erinnere mich gerade, ich habe nur 20 Euro bezahlt, weil ich wollte ihm, er hat gesagt 22 Euro, dann habe ich ihm, da habe ich 20 Euro raus, habe festgestellt, ich habe keine, wollte ihm anlegen, 50er hin. Und meinte, also, okay, passt schon, 20 ist noch fein.
Naja,
nett.
Das hat soweit jetzt alles funktioniert. Was brauche ich noch? Ich brauche eine neue Feinstaubplakette. Die kannst du beim TÜV Süd bestellen für 20 oder sonst wo für 5. Geht auch.
Okay.
Oder halt irgendwo anders abholen und das kommt. Dann habe ich neue Reifen. Dann mache ich diese Ganzjahresreifen drauf und dann ist gut. Und jetzt habe ich diesen fantastischen, lustigen kleinen Smart. Das Problem ist, wenn der jetzt gut ist, meine Motivation sinkt dann natürlich enorm, ein richtiges Auto zu kaufen.
Ja.
Naja, du wirst irgendwann schon feststellen, dass das ein Smart ist und dass der einfach so groß ist wie ein Lastenrad.
Naja.
Und dann, naja, come on. Also wir haben neulich über einen EQB versus ein EQA geredet und der EQA war nicht groß genug, weil deswegen muss es ein EQB sein. Also von daher, ich sehe das schon so.
Ja, warte mal ab, vielleicht reicht es einfach aus für all die Trips, die Timo macht. Und dann für die größeren Trips, dann mietest du einfach Wagen. Ist ja im Budget dann drin. Weil
absolut.
Du hast ja dann keine größeren Ausgaben gehabt.
Also. Völlig meine Rede. Also ich bin bin ich ja voll dabei. Also ich habe als Zweitwagen, also ich tue mal so, als gäbe es diesen Charan gerade nicht. Aber ich würde gern so tun, als gäbe es ihn nicht. Abteilung Lastenrad.
Ja.
Und
Das Smart ist quasi Timos Lastenrad.
Ja, literally. Also der ist halt ein Lastenrad mit Dach und weniger Platz drin. Aber das ist einfach schon.
Stimmt.
Das ist einfach schon. Also irgendwie, ich bin begeistert davon. Ich war ja auch begeistert von dem BYD, hauptsächlich aus Comedy-Gründen. Und von dem Smart bin ich aber ernsthaft selber begeistert. Wir sind heute wieder an so einem vorbeigefahren. Mir würde der EQ besser gefallen. Das ist der Nachfolger von dem ED. Also das ist der vorne so ein bisschen bulliger ist. Der ist auch ein bisschen größer, minimal größer. Der würde mir besser gefallen. Aber ich hatte auch schon mal darüber nachgedacht, so einen Smart ED mir zu kaufen, den gebrauchten. Nicht zu demselben sehr guten Kurs, den Timo jetzt hier bezahlt hat. Aber doch feststellt, nee, der hat mehr Platz als das Lastenrad hat er halt nicht.
Diese EW-Clinic, die haben wir, also zum einen in dem Akkupack von dem Ding. Das Akkupack, das sitzt quasi unter den Sitzen quer. Und da sind drei Blöcke drin. Und jeder Block hat so 31 Zellen, glaube ich. Und das heißt, in dem Ding sind 90 Zellen drin. Und wenn halt von diesem Pack 1, 2, 3, 4, 5 Zellen schlecht sind, dann kannst du nicht mehr ganz vollladen oder nicht mehr ganz entladen. Und dann schrumpft halt die Kapazität zusammen. Und jetzt ist aber das Ding, sagt dieser EV-Klinik-Typ, diese einzelnen Zellen, das ist so eine Spezialanfertigung von einer deutschen Firma, die es nicht mehr gibt. Und die kann er jetzt halt an andere Smarts für 125 Euro das Stück verkaufen.
Ja, das macht Sinn.
Das heißt, wenn in meinem Pack jetzt 80 gute Zellen sind, ist das Pack alleine viele tausend wert.
Guter Punkt.
Also, er sagt auch so, das wäre schade drum, den zu schlachten und in Einzelteile zu zerreißen, weil der Motor, der geht eigentlich nicht kaputt, das ist ein Bosch-Motor. Die Batterie ist Mangelware, die gibt's nicht, aber der Rest ist von den Autos, ist halt alles gut. Da geht auch nichts kaputt, es ist nur Plastik und ein bisschen Glas, da ist kein Problem. Und die anderen Ersatzteile kriegst du vom normalen Smart, ist ja alles das Gleiche.
Ja.
Also, ich denke, ich krieg den irgendwie wieder für einen guten Preis los und kann jetzt eine Weile fahren. Ich habe auch noch das Muskelgedächtnis von dem alten Schlüssel. Er ist riesig, er ist nicht so unförmig wie der vom 450er, aber er ist großer Kreis und dann der Schlüsseldings dran. Mal schauen.
Ich befürchte immer noch ein bisschen, dass in dem Moment, wo du loswerden willst, ich schwach werde. schauen wir mal. Ja.
Ja, Versicherungen habe ich natürlich auch online abgeschlossen, was auch lustig ist, weil ich habe so erst gesagt, naja, mache ich nur Haftpflicht, ist egal, das brauche ich kein Dings. Sehe ich, es kostet nichts. So Haftpflicht kostet 100 und Vollkasko kostet nochmal 100.
Das ist schon einfach sehr lustig.
Im Jahr. Mit alles. So.
Ja, ja. Okay. Das ist schon verrückt.
Also ich glaube, der hat fast die niedrigste Stufe von allen Autos, die es so gibt.
Ja, ich meine, der kostet halt auch nichts. Er hat quasi keine Leistung. Der ist sehr klein. Den fahren wahrscheinlich sehr wenige Leute, die gerne schnell fahren. Meistens
Alles das klingt gemacht. Alles wie Zukunft.
Ja. Klingt auch. Holger fragt, ob man da andere Batterien reinbauen kann. Ja, hat auch dieser EV-Klinik-Typ gemacht. Wenn du Zellen findest, die zufällig mit diesem Ladegerät kompatibel sind, dann musst du halt mechanisch dieses Pack auseinanderbauen, dort andere Zellen reinbauen. Und wenn du halt, der hat von irgendeinem Hybriden, er hat nicht gesagt, was für ein Hybrid, wenn du da diese über den Daumen 3x5 Kilowattstunden Pakete reinbekommst und die da irgendwie festgeschraubt bekommst und wenn du dir dann noch eine Kühlungslösung überlegst, weil die Kühlungslösung, die sie dort eingebaut haben ab Werk, die ist wohl Schrott, weil da geht halt, er hat das getestet, es ist ein sehr gutes Video, das linke ich mal, der hat es getestet mit einem Gartenschlauch an dem Inlet, hat die Batterie geladen und einen Gartenschlauch einen Abfluss ans Outlet hin und halt gemessen, wie kühlt jetzt diese Kühlplatten, die da drauf liegen, wo die Flüssigkeit durchläuft, wie kühlen die diese drei Batteriezellen, die drei Batteriepakete und halt die erste sehr gut, die zweite nicht mehr so und die dritte noch weniger. Wasser wird halt immer wärmer und die erste ist halt glücklich, die zweite weniger, die dritte noch weniger. Und deswegen gehen die halt auch extra gern kaputt. Ja. Es ist ein Beta-Produkt für 25.000 Euro.
Sehr lustig.
Und da gibt es Möglichkeiten. Und das Ding hat auch noch mehr Probleme, sagt er so. In der Software vom Batteriemanagement und Kram, da sind die gleichen geplante Obsoleszenzmechanismen drin, wie in den aktuellen Smarts auch. Dass du halt nur, ich glaube, 200.000 Mal einen Zündschlüssel drehen kannst und dann schaltet sich die Batterie ab.
Okay.
Wenn du jetzt mit dem Ding Pakete ausfahren würdest, Also kleine Pakete, dann wäre es halt auch schlecht.
Winzige Pakete.
Ja. Wie ist denn die Positionierung von deinem CarPlay-Display möglich?
Habe ich noch nicht geguckt, aber du hast ja beim Smart dieses große Dashboard vorne, wo so die zwei, also beim normalen Smart ist da eine Uhr und ein Drehzahlmesser oder die Tankuhr, nee, die Tankuhr ist auf dem Ding, sondern Uhr und Drehzahlmesser, hast du so zwei kleine Bubble oben drauf. Und da bei dem ist es aber der State of Charge, der da als kleine Uhranzeige drauf
ist. Ach, wirklich?
Okay. Und da könntest du natürlich auch andere Sachen hinstellen. Vielleicht kann ich da das CarPlay-Ding hinstellen.
Ja, okay.
Der Ding hat, der hat selber so ein Radio, so mit einem Display. Ich habe es noch nicht angeschaut. Also,
was für, also schwarz-weiß?
Nee, Farbe.
Wirklich? Okay.
Da steht auch Navigation und so. Das habe ich alles noch nicht richtig angeschaut.
Ja. Wahrscheinlich ist so CarPlay drin und alles mit scharf.
Einfach so eine Google Maps Error Message.
Ja, also wie gesagt, ich habe meinen alten Smart sehr geliebt und der hat mich, wie lange hatte ich den denn? Wahrscheinlich 6, 7 Jahre oder so, der war echt top. Der fand ich sehr gut. Hat Benzin gefressen wie blöde und ist mir mal einer reingefahren und hat dann nicht gezahlt. Das alte Problem mit meinen Autos, Leute fahren rein und zahlen dann nicht. Und das war ein sehr tolles Ding und jetzt schauen wir mal, wie sich der schlägt. Kann auch sein, dass der morgen einfach nicht mehr angeht. Und ne? Aber das hast du halt das Risiko mit so einer alten Kiste. Aber selbst dann komme ich wahrscheinlich mit Verkauf der Teile eigentlich wieder gut davon. Also jetzt bin ich mal wieder ein bisschen beruhigt, kann mit dem ein bisschen rumfahren. Schau mal, wie sich der so schlägt und wie der lädt und wie weit der kommt und ob man die Batterie vielleicht auch. Der Hörer, der Jan, hat gesagt, er hat so ein Auslesegerät, um mal die Zellspannungen abzulesen und dann mal zu gucken, wie sich das Ding fühlt. Der rechnet auch selbst einen State of Health aus. Dann kann man mal gucken, wie der aussieht und wie der sich fühlt und ob man was dagegen tun kann oder ob man da wirklich basteln will. Es lohnt sich wahrscheinlich nicht so richtig, da an die Batterie ranzugehen. Aber
das macht vielleicht Spaß.
Die Option gäbe es. Ich habe halt keine Hebebühne und ich habe keine Möglichkeit, das Kühlwasser abzulassen und den ganzen Spaß.
Ja, Hebebühne, Schmähbebühne. Also, ja, da braucht es zwei kräftige Hörer, an denen ein bisschen heben. Ist jetzt nicht so, als wäre das ein ernstzunehmendes Auto, das schwer ist.
Ja, der wiegt schon seine Tonne jetzt. So, das Akkupack, das wiegt 150 Kilo. Mhm. Also ich meine, so einem richtigen Auto wiegt es halt 500 Kilo.
Ja.
Ja.
War.
Die Hörer sind schon auf Kleinanzeigen unterwegs. Es Excellent. Ist einfach gratis Comedy-Programm auf Kleinanzeigen. Ja. Die Leute sind einfach auch.
Ja.
Ja.
Ich weiß nicht, was ist in Finnland Kleinanzeigen-Äquivalent?
Für Autos weiß ich das nicht so genau. Aber wir haben so einen Secondhand-Marktplatz und auch eine sehr gute App. Und ich glaube, das hat mal so ein schwedisches Unternehmen gekauft und die entwickeln es weiter. Und das Lustige an dem Portal ist mehr oder weniger, dass die App relativ gut ist. Die pusht dir neue Angebote nach Stichworten. Du kannst sie auch per Mail benachrichtigen lassen. Und das ist alles komplett kostenlos. Einstellen, keine Gebühren. Du kannst irgendwie über die das Porto machen. Und wenn du das machst, dann verdienen die irgendwas. Und das Lustige ist auch, das ist die zentrale App, die alles abwickelt. Also es gibt keine Konkurrenz. Und das ich mag es eigentlich sehr gerne.
Also tatsächlich war die Anzeige war auf mobile.de, was ja auch eBay ist. Und Kleinanzeigen heißt zwar nicht mehr eBay Kleinanzeigen, ist aber immer noch eBay. Und die mobile Anzeigen, die landen auch in der Kleinanzeigen-App. Und wenn du dann in der Kleinanzeigen-App sagst Nachricht schreiben und es ist ein mobile Angebot, dann haben die so ein E-Mail-Relay dazwischen und der schickt dann die Nachrichten hin und her. Und das war so ein Angebot. Also, ich bin gespannt auf das Ding und das, der BYD kann dann weg und mal sehen,
Musst du irgendwo hinfahren?
Den muss ich wieder nach München fahren.
Okay.
Und dann wieder zurückkommen. Vielleicht lade ich einfach den Smart hinten in den BYD rein und hast ja so eine Rampe.
Nicht vergessen auszuladen vorher.
Ey, ganz wichtig, bevor Leute schreiben, Kleinanzeigen nicht mehr eBay.
Doch, ist eBay.
Nee.
Sondern?
Das ist, es wurde von einer holländischen Firma übernommen.
Die eBay gehört.
Nee, eben nicht mehr. Deswegen haben sie den ganzen Scheiß ja aus dem Namen rausgenommen. Sie haben gesagt, hatten damals schon angekündigt, wir können nicht mehr zu eBay. Marktplatz, bla, ich weiß nicht mehr, wie die Bude heißt.
Also als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, wenn du die Firmen bis zum Ende zurückverfolgst, ist es immer noch zu 75% eBay. Aber ist auch egal.
Wer weiß.
Ist auch egal, aber der Spirit ist der gleiche. Ja,
definitiv.
Mit Wahnsinnigen, die einfach, ja. Der Verkäufer, der hat auch noch genug andere Autos, der hat noch einen VW-Bus und noch einen i3 und noch einen Oldtimer da stehen. Also der kommt auch weiter, das passt schon. Ja, okay. Nun gut, Pizza und so kommt halt auch mit freundlicher Unterstützung von Granata Pet, den Futter-Nerds. Und ich muss mal kurz was holen.
Ich bin ja sehr gespannt. Vermutlich Futter. Mal sehen.
Ja. Wenn ich das vorbereitet hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich schon da gehabt. Nämlich die Lieblingsmahlzeit Moro-Suppe. Das ist diese Möhrensuppe für Hunde. Und zwar, wenn die Verdauungsprobleme, sprich, wenn die Durchfall haben. Deswegen ist es vielleicht möglicherweise angebracht und praktisch, sich schon vorab diese Suppe zu bestellen, damit man sie da hat, wenn es dem Hund nicht so geht. Dann kann der die nämlich eventuell essen und dann hat er möglicherweise kein Problem mehr mit dem Durchfall. Also diese morosche Suppe, das ist wohl so ein Ding mit diesen Möhren drin. Also sie heißt aber wegen dem Herrn Moro so. Die heißt nicht wegen den Möhren so und so, sondern wegen dem Moro. Aber der Moro-Typ hat sich wahrscheinlich gedacht, hey, ich heiße Moro, ich mach mal Moro.
Mach eine Moro-Suppe, Karotten, Wasser, Salz irgendwie rein. Das ist kein Durchfall mehr, voll gut.
Ja. Die haben sowieso diese ganzen Futtersachen für Hunde und für Katzen unter den verschiedenen Marken. Also sie haben Granatapet, normalerweise mit den Granatapfelkernen. Die haben aber auch diese Kitty Cat und Doggy Dog unter der Soul Pet, was dann eben ohne die Granatapfelkerne ist, dadurch etwas günstiger. Aber trotzdem auch alles sehr gut. Und das sollte alles in keinem Hundehaushalt fehlen, in keinem Katzenhaushalt fehlen. Und ihr könnt euch mal vorsorglich diese Moro-Suppe besorgen für den Hund. Es gibt auch für die Katzensuppe, die Katzensuppe, für die Katzen, die zu wenig trinken möchten. Ihr könnt dort den Gutscheincode BITS und so 2024 benutzen. Da gibt es bei all diesen Shops 20% auf alles gültig bis zum Jahresende. Und die machen alles, was für die Tierchen gut ist, in das Futter hinein. Das, was nicht gut ist, das bleibt dort draußen. Keine Aroma- und Konservierungsstoffe, kein Getreide, keine Zuckerzusätze, keine Farbstoffe. Und alles getestet von den Tierchen, von den Tierärzten dort, alles überwacht. Und wir bedanken uns recht herzlich bei Granatapet für die lange Unterstützung. Guckt euch mal an, vielleicht so einen kleinen Vorrat von der Moro-Suppe besorgen für den Hund. Oder die Katzensuppe für die Katzen. Oder auch das ganze andere Granata-Pet-Tierfutter. Herzlichen Dank für die Unterstützung. So, dann lass uns doch mal die Picks machen. Alex, fangen wir vielleicht an.
Ich möchte eine abpicken, die gerade in Version 2 erschienen ist. Und zwar heißt diese App Bezel. Und Bezel spiegelt ein iPhone auf dein Mac. Und jetzt muss man gleich eine kleine gedankliche Notiz machen. Hat nichts mit dem neuen iPhone Mirroring zu tun, auf das wir hier noch warten, dass man dann das iPhone fernbedienen kann und so weiter, sondern es ist wirklich die Darstellung von dem iPhone-Bildschirm in einem Gehäuserahmen auf dem Mac und ist einfach ein Lebensretter, ist eine so tolle Software, die viel zu günstig ist, meines Erachtens. Ich schließe da jede Woche mehr oder weniger ein Kabel an und filme da den Screen von meinem iPhone ab. Und die Version 2, die jetzt gerade erschienen ist, die hat diese integrierte Aufnahmefunktion jetzt schon eingebaut. Also du kannst jetzt direkt auf Aufnahme drücken und dann wird das Gerät mit dem Gehäuse wird einfach als Video festgehalten und auch Audio wird durchgeschleift, wenn das denn alles DRM-frei ist, etc. Es kann auch Apple TVs, kann auch iPads und ist einfach alles nur per Kabel anzustecken und dann hast du ein relativ, mehr oder weniger komplett latenzfreies Bild vom iPhone auf dem Mac-Bildschirm.
Tut der Apple TV, der meldet sich, also das ist ja auch so ein Quicktime-Ding. Im Quicktime-Player kannst du ja auch sagen, neue Aufnahme von meinem iPhone. Geht das auch mit dem Apple TV?
Ja, es geht auch mit dem Apple TV. Der kann es auch hier, kabellos, logischerweise beim Apple TV. Der kann sogar Vision Pro mit Developer Strap Support. Und dann kannst du halt, also der Vorteil ist für mich beispielsweise, dass ich diese Gehäuserahmen gleich habe. Die kann man natürlich einzeln wählen, je nachdem, was für ein iPhone man hat. Und es ist einfach stabil wie Hulle. Also es ist echt einfach, das schmiert nicht ab oder so weiter, sondern jedes Mal, du kannst es einstellen, dass die App halt konstant offen ist und jedes Mal, wenn sie wenn das iPhone angeschlossen wird, dass das Bild hochpoppt oder das Status ist halt beliebig. Und ich habe da, also das hat, seitdem die raus ist, ist bestimmt schon ein Jahr her, habe ich die halt konstant im Einsatz. Und das ist eine ganz, ganz coole Software. Wie gesagt, kostet nur, nicht wie gesagt, aber ist viel zu günstig, kostet irgendwie $30. Und es ist so ein Einmalkauf. Also gibt's noch scheinbar solche Geschichten. Für mich halt sehr wichtig, aber ich glaube halt auch, dass jemand, der öfters mal was präsentieren möchte, etc. Das QuickTime-Ding ist natürlich auch gut und stabil und so weiter, hat halt nicht den Gehäuserahmen etc. und macht halt die QuickTime-üblichen Späße. Also funktioniert sehr gut und so weiter, aber der kannst du, musst du mit der Qualität und der Ausrichtung immer ein bisschen musst du hinschieben, wie du willst etc. Und hier kriegst du halt das iPhone direkt in seinem Gehäuse und dann in unterschiedlichen Auflösungen auf deinen Bildschirm. Also du kannst halt die beliebig skalieren oder auch beispielsweise zwei Geräte nebeneinander darstellen etc. Also das ist, ja, also auch jemand, der was präsentieren möchte, ist das eine super Software.
Ja, ich überlege gerade mit dem Apple TV, der liefert auch seine Screenshots zum Beispiel nach Xcode rein und so. Da gibt es einige Schnittstellen, die, an die man vielleicht nicht so denkt, wenn man an solche Sachen irgendwie rankommen möchte. Und natürlich, wenn du es gleich in so einen schönen Frame gepackt bekommst, ist das sehr, sehr hübsch zum Mitschneiden und so.
Ja, also das iPhone Mirroring, das macht den natürlich so ein bisschen, also es von Apple kommt, macht den natürlich so ein bisschen, wird den so ein bisschen Konkurrenz machen. Ich glaube, sie können sich schon noch drüber absetzen. Sie arbeiten, glaube ich, an etwas, das zum Beispiel auch diesen den Bildschirm dann nicht in so einem so einem Rechteck irgendwie darstellt, wie QuickTime das macht, sondern ein bisschen abgerundet und mit Aussparung für die Notch und so weiter. Also ich glaube, das kommt noch. Also die finden schon ein paar Alleinstellungsmerkmale für diese sehr nischige Lösung. Aber auch wenn du Entwickler bist, du musst ja öfters mal vielleicht irgendwem was zeigen oder willst deine Screens irgendwie präsentieren. Geht für Video, geht aber auch natürlich logischerweise für Fotos. Also wenn du das neben beispielsweise einer macOS-Software zeigen möchtest, wenn du Kurse gibst, was auch immer. Also es gibt so viele Anwendungsfälle dafür. Und ja, Bezel heißt die. Und schön, dass sie die noch weiterentwickeln, weil ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass als Apple dann Mirroring angekündigt hat, dass man so ein bisschen demotiviert ist, wenn du gesharelockt wirst. Obwohl, wie gesagt, ich glaube, die Differenzierungsmöglichkeiten sind divers. Ja, sie haben es gerade die Version 2 rausgebracht und ist eine sehr schöne macOS-App, einfach sehr macOS-appig.
Ja, es gibt ja doch noch ein paar schöne, schöne Sachen und so. Ich linke das in den Shownotes von der 919. Ich habe zu picken offensichtlich Kleinanzeigen, weil trotz allem und trotz der Probleme mit den Leuten und der Unzuverlässigkeit und der Unwilligkeit, textförmig zu kommunizieren, so, bitte anrufen, wir beantworten keine E-Mails wegen Sicherheitsgründen. Ja. Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Ausrede. Ich kann keine E-Mails beantworten wegen Sicherheit, sorry, das geht nicht. Ja. Aber manche Leute kriegen es ja doch hin und da findest du halt doch irgendwie auch lokal irgendwie Sachen, die du sonst nicht mehr finden würdest. Und dadurch, dass sie halt, du kannst diese gespeicherten Suchen anlegen. Das heißt, du machst eine Suche, zum Beispiel für Smart Kraftstoff Elektro, Preis unter x 1000 €. Und dann sagst du, Suche speichern und Push Notifications an. Und dann kommt tatsächlich so, nach ein paar Sekunden oder Minuten kriegst du einen Push, wenn da ein Treffer kommt. Und dann kannst du halt möglicherweise als Erster antworten. Und dann hast du vielleicht eine Chance, dass der Typ das Ding halt morgen um 15 Uhr noch nicht verkauft hat, wenn du halt dein Alarmo gestellt hast und dann um 7 Uhr rausspringst. Und ich meine, der Kennzeichenshop, der hat am Samstagmorgen um 7.55 Uhr meine Kennzeichen bei DHL eingeworfen.
Nicht schlecht, der wird ein Alarmo haben.
Ja, der schon. auf jeden Fall, man kann da so Sachen finden, man muss halt ein bisschen aufpassen. Zum einen, dass man halt nicht betrogen wird. Zum anderen haben manche Leute auch einfach so sehr seltsame Vorstellungen, was so ein Geschäft dann ausmacht. Zum Beispiel, ich habe gerade geschaut, ob jemand vielleicht so Betonplatten zu verschenken hat, weil ich Ballast brauche für die Solarpanels.
Ah, ja.
Und manche Leute verschenken natürlich dort ihre Beton-Gehwegplatten mit der kleinen Fußnote, dass du sie selbst abbauen musst aus ihrem Gehweg.
Ja. Also würde ich wahrscheinlich genauso machen. Ja.
Oder halt noch schlimmere Sachen, wo du halt, das kann auch ein Deal sein, dass du irgendwas abbaust und es dafür mitnehmen darfst. Das verstehe ich auch, aber ja, möglicherweise ist es halt manchmal ein bisschen schief, wie viel Arbeit du leisten musst für eine Betonplatte, die halt nichts wert ist. So Großen und Ganzen.
Ja, aber ja? Leute machen sowas. Das ist wirklich ein bisschen irre.
Ja, und mit elektronischen Gerätschaften hat man halt so Probleme, dass das vielleicht gelockt ist oder dass es halt gestohlen war oder dass es halt kaputt ist und dann hast du Theater. Das ist so schon, musst schon aufpassen. Ich glaube, es ist mehr so für so handfeste Sachen. Weißt du, so eine Schaufel, Gehwegplatte, Auto ist schon sehr fragwürdig alles. Aber du findest halt Leute, die das da privat irgendwie verticken. Aber auch so bei höherpreisigen Sachen, jetzt irgendwie ein i3 oder ein BMW oder irgendwas gesucht hätte, der halt noch funktioniert, bist du halt vielleicht wirklich mit ein bisschen Aufpreis bei einem Händler besser bedient, dass er dir eine Garantie gibt, weil die hast du ja, dann vielleicht halt von privat sonst nicht.
Aber sonst, wenn du jetzt keine Autos kaufst, Kleinanzeigen schon einfach, das ist sehr, sehr gut. Ich bin da noch nie auf die Fresse gefallen.
Auf die Fresse richtig, ich eigentlich auch nicht. Ich habe halt mal was verkauft und es ist halt öfters so, dass Leute dann schreiben und dann nicht kommen. Ja, oder halt irgendwie Tage später vor der Tür stehen. So, ja, ich habe doch vor 7 Tagen geschrieben, dass ich, weiß nicht, das Ding haben wollte. Ja, aber es ist ja schon längst weg, weil sie haben ja nicht mehr geantwortet und solche Sachen. Oder
also ich habe mal, kann ich auch mal irgendein
Möbelstück, ich habe mal ein Möbelstück irgendwie, wollte ich loswerden. Und das war halt auf dem Foto zu erkennen, ein sehr, sehr großes Möbelstück. Dann kommt irgendjemand und mit so einem Smart, ja. Das passt ja gar nicht mal mehr rein, ja. Überlegen Sie mal.
Okay. Ja.
Oh, solche Sachen passieren, aber das sind halt Leute und die App ist voll mit Leuten und mit Sachen und die Filter sind relativ okay und das kriegen auch viele Leute so hin, das zumindest so halb in die richtige Kategorie reinzustellen, dass du dann danach filtern kannst und suchen kannst. Und Autos haben ja sehr viele strukturierte Daten, so Hersteller und Modell und dann hört es auch auf, aber so grundsätzlich, also Hersteller, Modell und Preis, dann bist du ja schon in einer gewissen Kategorie drin. Und das funktioniert eigentlich ganz okay. Die App ist nicht super, aber geht schon. Also so gerade beim Filtern musst du 3-mal zu oft klicken und so, aber es ist okay, es passt schon.
Ja, definitiv. Also auf der anderen Seite, wenn du jetzt eh was suchst und jetzt nicht nur einmal schnell, jetzt sag, ich möchte jetzt hier was klicken, denke, lass dir halt irgendwie 3, 4, 5 Minuten Zeit, bis du das richtig eingestellt hast, bis die Suche passt und dann speicherst du sie dir ab und dann ist auch alles gut.
Ja, und Kleinanzeigen war halt früher so in der Zeitung, so wann kam die kurz und fündig raus? Samstag, Freitag?
Boah, weiß gar nicht mehr genau, aber könnte sein, ja.
Ja, und hast du halt da das dicke Buch gelesen und Autos gesucht und irgendwelche RAM-Speicher und so ein Zeug irgendwie gekauft, irgendwo bei zwielichtigen Leuten in ihrem Wohnzimmer.
Ich erinnere mich, so der Hit.
Totaler Hit. Ja, also ich weiß nicht, wie das so im ganzen Bundesgebiet sich verteilt, wo man da was finden kann und Kram. Ich habe jetzt zum Beispiel hier gesehen, in den Außenbezirken wird die Anzahl von so Elektroautos zum Beispiel größer. Also man möchte meinen, dass irgendwie in München wäre ein gewisser Anreiz, sich was zuzulegen, aber da haben halt dann doch viele Leute keine Garage, wo sie laden können. Ja, und deswegen findest du halt dann die Elektroautos auch mehr im Umland hier zum Beispiel. Da musst du halt, ich habe sehr viel in Augsburg gesehen und Dachau und Zeug und halt nicht in München.
Ja.
Ja. Also Kleinanzeigen, Riesenspaß und man findet möglicherweise Sachen. Gut, Basti, was hast du?
Ich habe heute ein Case dabei, ein Smartphone-Case, das ich mir gekauft habe für das Pixel, aber die haben für alle möglichen gängigen Smartphones-Cases. Das Pixel 9 kam mit einem Google-Case und das ist eigentlich auch ein ganz solides Case, aber ist halt so ein, außen hat so Silikon, so ähnlich wie die Apple-Cases aus Silikon auch. Und die bei einer Hose haben die bei mir den großen Nachteil, dass wenn ich die aus der Hosentasche nehme, die Hosentasche mitkommt. Und die sich dann so nach außen stülpt und ich dann so einen einseitigen Elefanten habe. Und das einfach nicht so richtig geil ist. Und ich wollte...
Wo kommt der Elefant raus?
Aus meiner Hose. Ja, ich denke nur der Rüssel. Aber es ist auch eine andere Geschichte eigentlich. Gottes Willen. Und ich wollte ein Case, ihr kennt mich ja als die Person, die sehr gut darin ist, dauernd Sachen runterfallen zu lassen, weil ich einfach wahnsinnig ungeschickt bin, wenn es darauf ankommt und wenn es teuer ist. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre jetzt eigentlich geil, wenn das nicht so wäre und ich hätte gern ein Case, das nicht kacke aussieht. Ich hätte gern ein Case, das meine Hosentasche in der Hose lässt und ich hätte gern ein Case, was sich aber ein bisschen geil anfühlt, aber nicht so dick ist. Und ich hatte ja schon mal eine Zeit lang hatte ich ja diese Minimal Cases / Sphinx Cases. Die sind aber halt wirklich super dünn und wenn du sie halt dumm fallen lässt, sind sie halt wirklich im Eimer. Und zusätzlich wollte ich ein Case, was nicht so weit übers Display steht. Ihr kennt es vielleicht, dass du so Cases hast, die dann so eine dicke Wulst noch haben, die am Displayrand ist. Und das kann ich nicht ertragen. Und am Schluss bin ich dann hängen geblieben bei der Firma Maus. Also wie die Maus, nur ohne E hinten dran. Mhm. Und habe mir von Maus ein Case gekauft. Weil eine Sache, die ich zusätzlich ja noch haben wollte, ich sprach an euch schon drüber, ich bin großer Fan von MagSafe geworden. Und eine Sache muss man diesen Pixel-Telefon lassen, sie haben kein MagSafe. Die ist halt einfach nur Apple. Und man muss Apple das wiederum lassen, das ist sehr gut. Und dann habe ich mir ein Phone-Case von Maus gekauft, und zwar das mit MagSafe drin. Und das ist erstaunlich dünn. Also ich hab jetzt ein pinkes gekauft, da gibt es in verschiedenen Farben, es gibt es auch durchsichtig. Und die sind einfach sehr gut, die sind sehr dünn und die halten auch was aus. Woher weiß ich das, dass sie was aushalten? Eigentlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, sehr ungeschickt bin und es schon runtergeschmissen habe. Das sieht man auch. Also es hat schon ein Blemish und diese eine Beschädigung.
Eine Macke.
Eine Macke, ganz genau, danke. Und die ist, also man sieht, dass das unten ist es so ein bisschen eingedotzt. Man sieht man jetzt nicht so richtig gut, aber so ein kleines bisschen. Da ist es aber krass runtergefallen. Und das lag am Boden, hat einen Schlag getan. Es lag am Boden, ich so, fuck. Ab sofort wieder Pixel 8. Und es ist nichts gewesen. Das Gerät ist immer noch in bester Kondition. Und diese Hülle hat unten eine leichte Delle drin, was aber völlig klar geht.
Das ist Aeroshock-Protektion.
Genau, die Maus sind damals damit aufgefallen, dass sie ein Video gemacht haben, wie sie ein Smartphone vom Dach von irgendeinem Haus geworfen haben in ihrem Case. Und klar, wahrscheinlich alles fake, aber das könnte ich mir fast vorstellen, dass es funktioniert. Die Cases sind relativ teuer, muss man fairerweise dazu sagen. Also die nehmen für so ein Case irgendwie 45 Euro. Du kannst das ganz dünne für ein bisschen weniger kaufen, du kannst aber noch mehr Geld dafür ausgeben. Sie haben auch ganz schöne Varianten mit Holzrückseiten und Lederrückseiten, wenn man das unbedingt haben möchte. Sie haben ein Case mit einem Intralock dran, also das ist so ein Clip-System fürs Fahrrad zum Beispiel. Ja. Und also ich finde, und das ist natürlich eine sehr subjektive Sache, ich finde die Cases hübsch, sie haben hübsche Farben, sie haben auch noch so ein Mounting-System fürs Auto, sie haben gefälschte MagSafe-Lader und insgesamt ist es aber ziemlich hochwertiges Zeug. Also ich bin da Fan von, muss ich gestehen, obwohl das jetzt mein erstes von deren Cases ist, aber dafür, dass es ordentlichen Schutz bietet und relativ dünn ist und dafür, dass es ordentlichen Schutz bietet und MagSafe drin hat, ist es ganz schön dünn. Und auch das jetzt so im Vergleich zum Google Case viel dünner und ich habe nicht das Gefühl, ich hätte weniger Schutz des Gerätes.
Ja, weil der Schutz für den Hosentaschenelefanten ist einfach enorm wichtig.
Ja, Leute, das ist wirklich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, so. Vielleicht auch besser nichts.
Naja, ich habe gerade geschaut, was sie für ein iPhone 16 mit Camera Control haben und sie haben einfach einen großen Ausschnitt.
Ja.
Ich werde nicht richtig warm mit dem Camera Control und ich weiß nicht, ob das mit einem Case besser oder schlechter werden würde.
Es ist eine große Frage. Also, ja, ich kann das ja auch nicht sagen. Also ich probiere im Moment das Beats Case und das Beats Case ist mehr oder weniger das Clear Case von Apple.
Ich habe ja im Laden gesagt, das ist so wie Müll, fühlt sich das an. Wie würdest du jetzt sagen im Vergleich, wie fühlt sich das, also einfach im Material finde ich halt sehr, fühlte sich sehr minderwertig an für die 50 Euro.
Ja, weiß nicht, ist ein bisschen plasticky, definitiv, und ist da sicherlich auch Plastik, aber ich mag es eigentlich. Also das Clear Case gefällt mir weniger als das Beats Case, muss ich sagen. Obwohl die große Frage ist dieser Kamera-Control-Button. Also Da unterscheiden sich das Clear Case und das Beats Case nicht. Ja, ohne Case wahrscheinlich. Also, weil du findest den halt schwieriger. Also das ist halt das Ding, ist halt schön, dass die Control-Einheit irgendwie flach anliegt, aber dadurch ist sie natürlich auch schwerer zu ertasten. Bei Cases, die dann wiederum eine Aussparung haben, fühlst du sofort die Aussparung und weißt, dass dein Finger irgendwie an der richtigen Stelle ist. Allerdings habe ich auch Cases jetzt schon, die haben eine sehr kleine Aussparung und die lassen die nicht so groß und weitläufig. Und dann musst du sehr schwierig reindrücken, das ist auch nicht ideal.
Freund Markus ist, der hatte das iPhone 16 in dem Apple Case, in dem Silikon Apple Case, als wir da mit dem Rad unterwegs waren vorletztes Wochenende. Und er hat sich hart auf die Fresse gelegt, auf so einer Brücke, auf so einer Stahlbrücke mit so einem Stahlboden. Und hatte das iPhone 16 in der Bib am Oberschenkel, so in so einer Tasche, in so einer Cargo-Bib drin. Und das Case sah ganz schön aus. Das war außen ganz schön abgerieben. Also das war nicht mehr geil. Aber das iPhone hat auch nichts gesehen davon. Das war schon nicht so schlecht.
Ich finde ja, sie könnten dieses MagSafe-Symbol versuchen, sich irgendwie, ach, es stellt sich ja nicht scharf, sparen. Mhm. Warum ich verstehe, dass man, ja, Basti, ja.
Genau, da ist MagSafe drin, du siehst es aber nicht. Auf der anderen Seite, das hat halt schon einen Wiedererkennungswert, das muss man schon sagen.
Aber das ist doch nervig, dass das auf allen Case-Rückseiten irgendwie drauf ist.
Bei dem Mouse-Case mit Walnuss zum Beispiel nicht, da siehst du es nicht.
Ja.
Das ist halt auch nicht von Beats, ne?
Nee.
Also hier, du siehst es ja bei meinem auch nicht, dass da ein MagSafe drin ist. Nichtsdestotrotz ist da halt ein MagSafe drin und ich kann das jetzt hier an meinen wundervollen Qi MagSafe-Schnupsi draufstellen und alles ist sehr gut.
Ja. Ich schau mal, was ich in den Smart reinhängen kann an Telefontechnologie und CarPlay und Zeug. Ich habe noch gar nicht richtig geschaut, was sich da getan hat, weil der Smart hat ja so ein System für Zubehör. Der hat so eine Säule in der Mitte, da sind so Löcher drin. Da kannst du verschiedenes Zubehör reinschrauben, zum Beispiel einen Aschenbecher. Oder einen Cupholder oder so. Da gibt es verschiedene Sachen, die du reinschrauben kannst. Kannst du wahrscheinlich auch ein Stativ für dein CarPlay oder noch ein Radio oder irgendwie eine was auch immer Halterung dort reinbauen. Oder so, ich weiß nicht, ob es da so ein wahrscheinlich gibt es so einen Adapter, den du reinschraubst und dann was 3D-gedrucktes draufklebst oder so.
Ja, bestimmt.
Ja. Es gibt ja so ein Ding für. Es gibt es irgendwie fertig.
Mhm.
Das ist ein bisschen furchtbar.
Ja, also da gibt es Blumenvase, wäre auch eine Option. New Beetle gibt's fast nicht zu kaufen. Die sind entweder alle kaputt oder in Sammlerhänden oder New Beetle ist sehr, sehr selten. Ich habe zu viel Autokram die Woche gemacht, tut mir leid. Was sonst? Ja, aber diese Mouse-Cases, die haben so ziemlich für alles an Pixel und an iPhone haben die Sachen. Und die viel mit MagSafe und die haben auch noch andere Sachen, irgendwelche Taschen und Ladegeräte und Rucksäcke.
Nie ausprobiert.
Ja. Okay, die haben auch Apple Watch-Kram und Zeug. Das kann man sich mal anschauen. Gibt es das hier alles zu kaufen, oder?
Genau, kannst du da kaufen. Kannst auch bei Amazon klicken. Also je nachdem, wo man da mehr Bock drauf hat, kann man die herbekommen. Wie gesagt, sind nicht ganz billig. Aber ich bereue die 40 Schleifen. Größenordnung jetzt nicht, was das gekostet, also was ich dafür bezahlt habe.
Okay. Nun gut, ich link diese Sachen, könnt ihr mal klicken. Habt ihr irgendwas beim Prime Day geshoppt? War da irgendwas? Nein, war nichts.
Ja, natürlich habe ich was bei Prime Day geshoppt. Da reden wir, ich habe da neulich, ihr erinnert euch vielleicht, so viel Spoiler müssen wir noch sein lassen. Wir haben neulich über alberne Namen von einer bestimmten Produktkategorie gesprochen. Vielleicht wisst ihr es noch. Und
das kann so auf so viele Sachen zutreffen. Also.
Da kann ich so nicht so viel dazu. Das ist eine sehr spezielle Produktkategorie.
Ja.
Mit Akkus drin und kann man aufladen und sind elektrisch. Da hatten wir heute ja auch ein paar Sachen Größe wahrscheinlich ähnlich. Und da habe ich tatsächlich jetzt was mir geklickt und jetzt muss ich es mal ausprobieren, ob das verstümmelnd ist oder nicht.
Okay. Wir bleiben alle sehr gespannt dran. Wir sind nächste Woche wieder da. Ich habe bis dahin ein Kennzeichen, bin das Ding ein bisschen mehr gefahren.
Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich komme da auch mal irgendwann dazu.
Also ein Beifahrersitz ist vorhanden. Recht viel mehr wird es nicht, aber.
Wenn man Getränkekiste dahinter stellt, dann ist er auch gerade.
Okay, also heute kurz und schmerzlos. Danke sehr fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Servus.
Tschüss.
Servus.